Hallo, mein Name ist Clara Hunger. Ich bin Köchin und ich durfte Anna vor ein paar Jahren in der Exclusive Food Bar kennenlernen, als ich dort Küchenchefin war. Sie hat zu dem Zeitpunkt dort leider nicht mehr gearbeitet, aber sie ist ein paar Mal vorbeigekommen und ja, so habe ich sie kennen und lieben gelernt. Ich mag es sehr gerne an Anna, dass sie einfach, wenn sie im Raum ist, dann gehört ihr der Raum, weil sie einfach mit ihrer Attitude und Ausstrahlung und liebevollen Art und Weise einfach den ganzen Raum einnimmt. Außerdem schätze ich natürlich an ihr auch ihr Fachwissen, was die Weine anbelangt. Und ich mag es, dass sie die Weine nicht so annonciert mit einem ausgestreckten Zeigefinger, sondern einfach immer auf sehr verständliche und einfache Art und Weise, dass das nicht zu nischig ist, aber ich glaube, sie kann auch nischig, aber dass man quasi die guten Weine auch in die breite Masse bekommt. Und das hat Anna auf jeden Fall drauf. Ich mag sie wahnsinnig gerne. Ich schätze sie sehr als Freundin. Und wir haben auch schon zusammenarbeiten dürfen eine kurze Zeit. Das war auch ganz, ganz fantastisch, weil sie immer sehr empathisch ist und auf alle guckt. Sie ist quasi wie die Mutti.
Dass du da bist. Willkommen zurück hoffentlich und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkellner unserer Zeit. Und wir versuchen ja in diesem Format die verschiedensten Sommeliers zu präsentieren. Manche referieren, manche stehen im Restaurant, sei es im 3-Sterner, im 2-, im 1-Sterner oder eben in ganz konventionellen Restaurants. Manche haben Weinbars, manche sind im Handel. Also wir haben eigentlich nahezu alle Arten von Sommeliers mit dabei. Und auch alle Altersklassen, also sowohl von den Altgedienten bis hin zu denen gerade frisch als Sommelier ausgelobten. Und deswegen finde ich es total spannend, heute Anna Melissa Esser als Gast zu haben, weil sie irgendwie alles ist, also relativ eigentlich neu dabei, war zusammen mit Jonas Hauke, damals als Restaurantleiterin der XO Seafood Bar in Hamburg, hatte einen kleinen Abstecher in den Handel, war bei Max Willen im Kielfels Wine & Kitchen tätig, half im legendären Restaurant Herlin im Hotel 4 Jahreszeiten in Hamburg aus, machte ihren Sommelier in der Wine Academy in Hamburg bei Ina Finn und Ellie Neubauer, begann relativ schnell dort auch zu referieren und ist heute im Restaurant Klinker. Also sie ist ihren komplett eigenen Weg gegangen und sieht Wein auf einer ganz eigenen Ebene. Und das mit ihr zu teilen, sich davon bereichern zu lassen, zu sehen, wie man auch so Wein leben kann, das hat richtig viel Spaß gemacht. Es war ein tolles Gespräch. Ich freue mich darauf. Und bevor wir gleich ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich bei der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Consilvini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg dafür bedanken, dass wir dieses Format haben, dass sie an unserer Seite sind, dass wir ihre Weingüter während der einzelnen Episoden präsentieren dürfen, die Weine vorstellen dürfen, dass wir da ganz besondere Weine zur Verfügung gestellt bekommen. Also nicht den, na, es gibt ja sowieso keinen Schutt bei Schlumberger, aber nicht die irgendwie einfachsten Weine, sondern dass wir da in die verschiedenen Qualitätsebenen durchs gesamte Programm gehen dürfen. Und ich denke und hoffe, das bereichert auch die einzelnen Folgen. Wenn du dazu Anmerkungen oder Gedanken hast, gib uns ein Zeichen. Wenn du dir bestimmte Weine wünschst, dass wir die zusammen probieren, besprechen, gib uns ein Zeichen. Das hilft uns, dass wir dieses Format einfach noch idealer und noch optimaler gestalten können. Und dass du noch lieber wieder einschaltest. Es sind ja doch immer 2-3 Stunden deiner, was auch immer, Bügelzeit, Fahrzeit, Fitnesszeit, wann auch immer du uns hörst. Aber jedenfalls ganz lieben Dank der Schlumberger Gruppe für die Begleitung und für die Unterstützung. Denn dank ihnen ist sie heute hier. Herzlich willkommen, liebe Anna Melissa Esser. Du hast 2021 als Restaurantleiterin der XO Seafood Bar gearbeitet. Hast du Janis und Jonas live erlebt, dass die sich bei dir abgeschossen haben?
Ich glaube, jeder hat in der Gastro schon mal miterlebt, dass Janis und Jonas sich bei einem abgeschossen haben. Sind wir da ehrlich?
Ich komme darauf, wenn Jonas ja bei Janis das Abschlusswort gesprochen ja. hat. Und er meinte, dass er sich mit Janis oft in der XO Seafood Bar getroffen hat und die dort gelegentlich das ein oder andere kleine Gläschen Wein getrunken haben. Und weil du ja die Verbindung dazu bist, weil du ja 2021 gearbeitet hast, wollte ich mal fragen, wie läuft das sowas ab, wenn die beiden da aktiv sind?
Also Jonas hat ja in der XO Seafood Bar gearbeitet. Ich glaube, diese Information hat er in diesem Zusammenhang nicht erwähnt. Also Jonas war mein Sommelier und ich war seine Restaurantleiterin. Und ja, Jannis war auf jeden Fall auch ein, zweimal da und die haben sich da abgeschossen. Natürlich alles nach Feierabend, das ist ganz, ganz klar. Das ist eine energetischer Molotow-Cocktail, der da auf einen zugeflogen kommt, auf jeden Fall.
Ja.
Der aber unfassbar großes Feuerwerk mit sich bringt und super viel Spaß macht. Das ist natürlich anstrengend, aber ich habe lieber Menschen da, die anstrengend sind, weil sie Freude und Spaß an irgendwas haben und energetisch sind, als ja Gäste, die anstrengend sind, weil sie irgendwie mäkelig sind oder so. Ne? Aber ja. Wild ist wild.
Vor allen Dingen finde ich, bei beiden merkt man im Prinzip diese Weinleidenschaft, diese Weinliebe, diese Lebendigkeit beim Wein und nicht dieses so stockige und starre, wir müssen das trinken und das alles lernen, sondern sie leben Wein. Also dann ist das ja auch das beste Beispiel dafür, dass sie Wein leben und dass sie Wein zelebrieren können und sie richtig in den Wein eintauchen können, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, absolut. Absolut, aber eben auch beide auf eine ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise, ne? Und das ist ja irgendwie so das Schöne an, oder das finde ich so dieses Schöne an den verschiedenen Weinmenschen oder die Weinmenschen, die ich jetzt so kenne, dass jeder diesen Wein so verinnerlicht hat und so lebt, wie er das macht oder sie es macht, aber eben trotzdem auf eine unterschiedliche Art und Weise und trotzdem kommen wir irgendwie alle wieder zusammen irgendwo. Und ja, kegeln uns gottlos ein rein. Also das ist
also, so schlimm ja nicht. Und da können wir ja Max Will mit ins Spiel bringen, der bei dir deine Laudatio hält.
Entschuldigung, ja, Max.
Ich wollte sagen, diesen seriösen Teil dann irgendwie mit bespielt. Und was mich überrascht hat, du hast ja 23, 24 mehr oder weniger bei Max gearbeitet, hast dort in der Zeit deine Sommeliere gemacht und dann aber schon, ich glaube, du hast komplett Hamburg irgendwie eingesammelt, ne, in deiner Vita. Dann warst du im Herlin, dann aber schon 24, 25 mit Ina Finn und Elli Neubauer selber referiert, also selber Weinseminare gegeben. Wie kommt man so schnell in diese Situation, dass man Weinseminare gibt? Also war da irgendwie Personalmangel und du musstest rein oder bist du Naturtalent? Durfte ich das selber zu fragen, aber irgendwie kannst du selber einschätzen.
Ich glaube einfach, das ist ein Konglomerat aus allem gewesen. Also ich würde schon sagen, dass mein Talent darin besteht, Menschen für das zu begeistern, wovon ich erzähle und worüber ich spreche, weil ich schon, glaube ich, ein Talent darin habe, Menschen in meinen Sog zu ziehen. Und diese Begeisterung und die Vielschichtigkeit und ja, die Welt des Weines den Menschen irgendwie so nahe zu bringen, sage ich mal. Aber es war mehr oder minder so, dass ich den Sommelier natürlich auch bei Ina gemacht habe, in der Wine Academy / Villa Verde damals noch. Und während wir halt da zusammen den Sommelier gemacht haben, habe ich mich einfach super gut mit Ina verstanden, weil ich die Art und Weise von ihr wirklich zu schätzen gelernt habe. Dieses knallhart ehrlich sein und Sachen auf den Punkt bringen, das hat mir so viel Freude bereitet, weil ich eben auch so jemand bin, der sehr direkt ist und auch sehr doll ist und eben auch deswegen oft irgendwo anstößt. Und ich habe einfach im Kinnfels aufgrund der Konstellation mit Sommelier berufsbegleitend machen und dann eben nur noch die Möglichkeit haben, sich Urlaub zu nehmen zum Lernen in diesen 2 Jahren und den Öffnungszeiten, die das Kinnfels hat, war das für mich einfach auch eine sehr anstrengende Zeit und fand es total erleichternd, dieses Angebot zu bekommen, weil ich irgendwie so gedacht habe, ah ja, okay, du hast jetzt zwar in der Gastro gelernt, aber kannst das Wissen ja natürlich auch irgendwo anders anwenden und einfach mal schauen, wie es funktioniert. Und ich habe ja meistens tatsächlich diese endverbrauchenden Veranstaltungen gemacht, sei es jetzt spanischer Abend, italienischer Abend, all diese Geschichten, aber durfte halt eben auch in dem ersten Kurs, der jetzt umbenannt wurde, Berufsspezialist Sommelier, durfte ich eben bei so ein paar Themen, die mir besonders liegen, aber eben halt auch referieren. Vor allem Food Pairing und Verkostung und diese ganzen Sachen. Das war schon wild, um auf die Frage nochmal den Bogen zu schlagen. Plötzlich von da nach da nach da nach da. Aber das ist auch so ein bisschen ich mit der Schnelligkeit.
Dann würde ich das mit dem wild, mit dem direkt und mit dem kompromisslos vielleicht kurz im Hinterkopf behalten und fragen, also wenn du jetzt einen Sommelier als solches betrachtest, oder einen Sommelier, Sommelier, was ist für dich das eigentlich Wichtigste? Ist es das Wissen um den Wein? Ist es die Kommunikation mit dem Gast? Ist es Food Pairing? Natürlich ist es eine Mischung aus allem, aber wo würdest du die Prioritäten setzen?
Oh.
Also Restaurant-Sommelier, nicht ein Fachhandels-Sommelier und nicht ein irgendwie referierender Sommelier oder freiberuflicher, sondern rein Restaurant.
Für mich ist das, glaube ich, das Wichtigste ist, die Übersetzung zu spielen, weil ich bin eigentlich nichts anderes als eine Dolmetscherin an dem Abend. Ich bin eine Dolmetscherin für Emotionen, für Gefühle, für Bedürfnisse, für Wein, für Genuss, für alles Mögliche, was dort ist. Und meine Aufgabe ist es, nicht unbedingt die Menschen zu lesen, sondern herauszufinden, was irgendwie gewollt ist und da einfach auch ja kompromisslos reinzugehen und zu fragen. Ne? Also ja. Ich glaube, es ist diese Dolmetscherfunktion, die unglaublich wichtig ist.
Finde ich total interessanten Gedanken, also mit dem Dolmetscher. Weil letztlich muss man ja alle Sachen irgendwie übersetzen und das auf den jeweiligen Gast zuschneiden. Ich habe eine Frage, wenn du dich eben auf dieser schulischen Ebene mit diesem Thema beschäftigt hast. Man redet ja dann teilweise eben auch bei diesem Food Pairing von, was geht am besten miteinander, also was harmoniert. Und aber ich finde so den Gedanken einfach mal umzukehren, das hatten wir jetzt bei diesen letzten 120, 130 Folgen nämlich noch nicht gemacht. Was geht überhaupt nicht? Habt ihr euch damit mal auseinandergesetzt? Also was jetzt zum Beispiel gar nicht harmoniert oder was sich irgendwie beißt oder worauf man am meisten achten sollte? Weil ich glaube, einer der größten Fehler, was viele eben auch missachten und wo viele dann ganz schnell Probleme bekommen, ist, wenn du dir vor der Weinprobe die Zähne putzt.
Ja, absolut.
Und dann hast du diesen Mentholgeschmack und dann der erste Wein, nicht nur, dass er überhaupt gar nicht durchkommt, dass er verkümmert, sondern er wird halt komplett deformiert. Und gibt es solche Beispiele?
Ich glaube aber, dass es, ja, absolut gibt es solche Beispiele. Also da kannst du ja schon alleine, wenn du, also wenn ich jetzt allein aus dem Klinker mir jetzt ein Gericht überlege, wir haben eine miese Aubergine mit Tomate, wenn ich dazu einen Wein serviere, der super viel Tannin hat und viel Alkohol, das ist eine absolute Katastrophe am Gaumen. Das ist, das reibt sich, das wird bitter, das wird unangenehm und das ist natürlich auch ein Teil, der bei der Sommelier Ausbildung mit dazu kommt. Das ist ein ganzer Block, wo es um Food Pairing geht, wo welche Geschmacksrezeptoren auf der Zunge liegen, wie was miteinander sich verbindet oder eben auch nicht miteinander verbindet. Ne? So wie wir wissen, dass irgendwie Salzigkeit, Fruchtigkeit im Essen ein bisschen ja intensiviert, ist es halt, wenn du Umami hast und da halt Tannine und Gerbstoff und Phenolik reinsetzt, dann ist es wirklich schrecklich. Das kann man dann nicht mehr essen.
Angenommen, du nimmst jetzt Rotwein, richtig tanninreichen Rotwein, also irgendwelche knochigen, kantigen Tannin, Cabernet Sauvignon. Was sind da No-Gos? Also für mich wären da jetzt so ganz automatisch der Klassiker Spinat.
Ja.
Wo du halt so mit einmal so einen metallischen Eindruck bekommst, aber eben auch Spargel. Wenn du Spargel einmal nimmst, dazu so einen richtig tanninreichen Rotwein, das sind so wohlgelebte Schmerzen. So richtig, also
wohlgelebte Schmerzen ist ein gutes Wort, ja, absolut. Ich, ja, genau, diese tanninreichen Sachen mit frischer Konstellation. Ich muss aber auch sagen, süße Sachen mit nicht süßen Sachen zu kombinieren, ist für mich auch wirklich ganz, ganz schlimm. Ich hatte das jetzt zum Beispiel, jetzt vor 2 Tagen, als ich Kirschen gegessen habe, hatte ich ganz kurz die Idee, Mensch, das ist doch super dazu, einen Schluck Blaufränkisch zu trinken. Mhm. Hat gar nicht geklappt. Überhaupt nicht. Das macht gar keinen Sinn, weil die Säure und die Frucht ist nicht im gleichen Spektrum wie der Blaufränkische an sich. Und so reibt sich das dann miteinander auf und weder der Wein ist angenehm, noch irgendwie macht die Kirsche Spaß dann an der Stelle. Aber ich habe tatsächlich nicht nur diese, was gar nicht geht, ist ja auch irgendwie eine Subjektivität an der Stelle. Mhm. Dürfen wir ja auch irgendwo nicht vergessen, ne? Aber ich bin zum Beispiel überhaupt kein Fan, intensive Gerichte mit super schweren Wein zu verbinden, die wenig Säure haben. Wo andere wiederum vielleicht sagen würden, oh ja, das passt jetzt ganz gut so. Ne? Ich würde zum Beispiel, klassisches Beispiel, jetzt ein Trüffelrisotto oder ein Steinpilzrisotto oder irgendwelche Sachen, ist jetzt nicht meine Idee des Ganzen, da jetzt einen Napa Valley Chardonnay zu servieren. Mhm. Weil ich finde, dass es noch mehr wird und noch doller und noch intensiver. So, ich bin da eher jemand, der das aufbricht. Aber das geht natürlich nicht in die Richtung, in Anführungszeichen, Do and Don'ts. Das ist natürlich nochmal.
Das ist dann eher persönliche Vorliebe, wo man sagt, also da gehe ich auch völlig konform, dass das so viel im Mund ist, dass dieses Einzelne gar nicht irgendwie betont werden kann, sich ergänzt, man nichts, also es wird dann schon reich, aber es wird so reich, dass man keine Freude mehr am aktiven Essen und Trinken hat. Man versucht ja doch, das Ganze irgendwie so auszubalancieren, aber so diese richtigen, es beißt sich. Gibt's da irgendwelche Anhaltspunkte, wo man sagt, das wäre eine Sache, also ich finde das zum Beispiel, wenn du Ketchup nimmst und wieder eben diese tanninreichen Rotweine, du hast richtig dieses Gefühl, das Ketchup, heißt eigentlich das Ketchup oder der Ketchup? Ich glaube, das Ketchup, oder?
Ich würde jetzt sagen, der Ketchup. Ja? Aber das ist die große Diskussion mit der, die das Nutella.
Ja, ja. Ja, stimmt, genau. Und Nutella ist genauso ein Ding. Also womit kombiniert man Nutella? Also das ist wahrscheinlich mit noch mehr Nutella für die meisten.
Oh, da kannst du mit Butter. Genau. Mit Butter kombiniert man das. Mit aber Butter und Weißbrot.
Da wüsste ich nicht, was für ein Wein ich zu Nutella nehme. Wahrscheinlich irgendeine TBA, oder?
Ja, du kannst eine TBA nehmen. Für mich kannst du aber auch in diese, kannst du nicht auch in diese Rubyport-Geschichte reingehen?
Könnte man. Ich dachte, es würde zu alkohollastig werden. Dass dann mit einmal der Alkohol richtig krass rauskommt, weil dieses extrem überzuckerte frisst ja eigentlich die Frucht vom Ruby und dann hast du noch Alkohol. Ich habe es auch noch nie probiert.
Man könnte da vielleicht dann mit Temperatur arbeiten, ein bisschen kühler das dann alles servieren, dann würde es nicht so alkoholreich werden.
Das Nutella oder den Ruby?
Aber das ist eine gute Frage. Beides. Aber eher den Ruby. Ja, wahrscheinlich musst du irgendeine Spätlese nehmen. Ich habe so eine Spätburgunder-Spätlese mal aus der Schatzkammer von Kloster Eberbach
sehr
bekommen,
genial.
Von 1989. Das könnte eventuell noch dazu gehen, obwohl es dann wahrscheinlich auch wieder zu früchtebrotmäßig wird, zu Teig für die Nutella, das Nutella, dem Nutella.
Aber das mit dem Ketchup fand ich total spannend. Wenn du Ketchup mit Rotwein probierst, du merkst so richtig, wie das Ketchup den Rotwein richtig verschiebt. Das ist so ein richtiges Live-Erlebnis, wo man sagt, wow, und das kann eine Speise oder kann ein Wein miteinander machen. Und so diese Anti-Kombination finde ich manchmal total spannend, um das irgendwie zu verstehen. Also eben auch Chicorée, Radicchio, Anchovis, das einfach, oder eben auch Kaviar. Mal so richtig dekadent, irgendwie ein richtig jungen Mouton Rothschild mit einem schönen Beluga-Kaviar. Und dann kann der Tag beginnen.
Schön Malbec aus Argentinien.
Genau.
Hervorragend. Eieiei. Das hört sich wild an. Ich glaube, man könnte da noch Salat mit hinzufügen. Also frischen Salat, eben auch mit Radieschen, vielleicht mit einem Buttermilchdressing oder so. Und dazu dann was sehr Holzlastiges noch zu machen, sei es irgendwie aus dem Jura was Oxidatives oder so, mit zu viel Holz und zu viel Säure, das passt dann auch gar nicht, weil du diese grünen, frischen Aromen hast mit diesem unfassbar nussigen Holz und dann muss, finde ich, irgendwo eine Brücke im Essen geschlagen werden, ansonsten ist es vom einen Extrem ins andere, das ist dann auch kein Ping-Pong mehr, sondern das ist einfach nur, ganz große Ausschweifungen von Geschmack dann an der Stelle.
Also kann man im Prinzip sagen, so Gleiches und Gleiches sollte man vermeiden. Also Zitronensaft und Riesling ist nicht unbedingt optimal.
Oh, ich finde das immer schwierig, diese ganzen Food-Pairing-Geschichten über einen Kamm zu scheren. Ich finde, das hängt immer so damit zusammen, was das für ein Zitronensaft ist, was für ein Riesling das ist, wie der ausgebaut ist, wann der gelesen wurde. So, ich finde, probieren geht da echt überstudieren und auch, wie du sagst, jetzt Ketchup und Rotwein, das verschiebt Sachen. Ich glaube, wenn man nur ganz kleine Nuancen in einem Essen verändert, verschieben sich auch Pairings oder können Pairings eben auch miteinander harmonieren und kombiniert werden. Deswegen würde ich da jetzt gar nicht so stark sagen, nein, das geht nicht, aber es wäre auf jeden Fall nicht meine Traumkonstellation, sagen wir es so.
Und wie kann ich mich als Laie daran nähern? Also rein übers Learning by Drinking oder Learning by Pairing oder also gar nicht mit dem Lehrbuch hinsetzen und zu sagen, die Sachen vermeide ich.
Also ich finde schon, dass man sich da mit dem Lehrbuch hinsetzen kann, aber nicht um es zu verstehen, sondern sich überhaupt erstmal vor Augen zu führen, welche Wechselwirkungen es am Gaumen gibt und welche Geschmacksnuancen wo sitzen am Gaumen und dann kann man das einfach ausprobieren, weil, also, das ist wie mit dem ganzen Weinwissen, Weinkram, das musst du trinken, das musst du erfahren, das musst du lernen, das ist eine gute Basis, das sich aus einem Lehrbuch rauszuziehen oder aus verschiedenen Tools, Aber letztendlich ist es ja, Verkosten ist auch ein Handwerk in meiner Welt. Mhm. Und das muss man irgendwie lernen und da muss man reinkommen. Und man muss ja auch erstmal, oder das habe ich festgestellt, es ist super schwierig für Leute, das zu differenzieren am Gaumen. Was ist jetzt eine Wechselwirkung? Wenn ich jetzt bei einem Wine-Pairing irgendwie im Gericht eine Fruchtkomponente habe und im Wein eine leichte Mineralität, dann ist meine Wahrnehmung, ah, okay, die Mineralität im Wein erhöht ein bisschen die Fruchtkomponente im Essen, macht das ein bisschen fruchtiger. Wenn ich das den Gästen kommuniziere, dann gucken die mich an und sind so, ja, wirklich? Und das ist das, was, also dieses darauf aufmerksam machen ist, glaube ich, das, was unglaublich wichtig ist, überhaupt zu, ja, zu verstehen oder überhaupt wahrzunehmen, dass es diese Wechselwirkungen gibt, weil ich glaube, viele sehen dieses Food Pairing gar nicht so sehr an, dass das so wechselwirkend, ist das ein Wort, sein kann.
Wechselwirkend. Würde ich sagen. Also daher, keine Ahnung, aber
Sonntag. Du,
ich bin so
Sonntag nicht meine Zeit.
Aber wenn du jetzt Speis mit Wein kombinierst, ist da für dich diese erste Empfindung das Wichtigste? Also wenn beide aufeinander prallen oder ist es der Nachgeschmack, wenn du so sagst, 15 Sekunden im Nachgang, das Nachschmecken, wie die so miteinander nachschwänzeln oder sich da so ergänzen, was zählt da für dich oder ist dieses Gesamterlebnis?
Nee, für mich zählt schon der Abgang, würde ich sagen, weil das ist, was irgendwie doch am längsten den Gästen und mir natürlich auch am Gaumen bleibt und natürlich auch quasi die Brücke für den nächsten Bissen oder den nächsten Schluck ist, sage ich mal. Weil ich empfinde das so, dass wenn ich etwas esse und was dazu trinke und das sofort perfekt matcht, aber sobald ich das 2-3 Sekunden im Mund habe oder runtergeschluckt habe und der Abgang dann irgendwie diffus ist am Gaumen, dann überlege ich mir zweimal, ob ich das in der Konstellation beim nächsten Bissen nochmal mache.
Macht Sinn auch beim Wein im Allgemeinen oder in der Kombination? Also ist auch beim Wein selber der Abgang das eigentlich primär Wichtige für dich oder?
Nee, überhaupt nicht. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Da geht es mehr um diese Food-Pairing-Wirkung, die Essen und Wein aufeinander haben können. Für mich persönlich, nee, der Wein kann einen kurzen Abgang haben, einen langen Abgang haben.
Ist egal, Hauptsache er schmeckt.
Das ist für mich nicht relevant. Ja, genau. Hauptsache, der darf auch mal schmecken, der Wein, absolut.
Oder er fasziniert oder begeistert auf irgendeine Art und Weise. Beim Food-Speisen-Pairing, wenn ich daran noch festhalten kann, ist da die Aromatik überhaupt wichtig? Weil alle sprechen nur über die Gustatorik und kaum jemand über die Aromatik. Also wenn ich jetzt Erdbeeren vor mir habe, sollte der Wein idealerweise auch nach Erdbeeren schmecken oder ist das eigentlich nicht von Relevanz? Und der kann auch nach Spinat riechen und schmecken und es fetzt dann trotzdem. Oder Paprika als Sauvignon Blanc zum Beispiel. Würde es trotzdem gehen oder beißt sich das dann irgendwie und die Aromatik ist nicht von Relevanz?
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, muss ich sagen. Ich finde, die Aromatik ist auf jeden Fall wichtig und sie sollte auch irgendwo in dem Wein vorhanden sein, je nachdem, in welchem Restaurant, in welchem Food-Pairing-Bereich du arbeitest, finde ich.
Wenn es kitschig klingt, aber stell dir vor, ein Regenschirm aus Stein faltet sich über einen Weinberg auf. Nicht als Schutz vor Regen, sondern als Einladung, darunter zu stehen und die Welt ein bisschen anders zu sehen. Und genauso fühlt sich der Retzer Parapluieberg 2019 vom Weingut Rudolf Fiedesser an. Ein Syrah, interessanterweise mit etwas Zweige, das kann man gerne zugeben, der aus dem Weinviertel kommt und doch klingt, als hätte er heimlich in die besten Ecken des Rhonetals gelauscht. Ohne je den österreichischen Boden unter den Füßen zu verlieren. Kein lauter Blockbuster. Kein hipper Naturweintrick. Einfach ein Rotwein, der mit einer ruhigen Selbstverständlichkeit erzählt, warum Biodynamie, Familie und ein windiger Berg namens Regenschirmberg zusammen etwas zaubern können, das tiefer geht als die meisten Erwartungen. Der Parapluieberg, ich brauche echt eine Flasche Wein, um den aussprechen zu können. Aber ich möchte nicht ablenken. Also, der Parapluieberg liegt direkt am Mannhardsberg. In der Nähe der berühmten Retzer Windmühle. In der Lage Sonnenleiten. Der Name Parapluie, was auf Französisch Regenschirm heißt, stammt nicht aus einer romantischen Laune, sondern aus der Form der Kuppe, die wie ein schützender Schirm wirkt und die Reben vor manchen Extremen bewahrt. Wir haben Ursteinverwitterungsböden aus Granit und Gneis. Vielleicht erinnert dich das auch ein bisschen an die nördliche Rhone, aber damit nicht genug. Wir haben karge, mineralreiche Erde. Und genau das gibt diesem Wein diese typische Spannung, die Kraft, die Frische in jedem Atem- und Geschmackszug. Das Weinviertel ist kein wirklich einheitliches Gebiet. Im Westen, um Platt und Rett, spürt man den pannonischen Einfluss, aber auch die kühlen Nächte und den Schutz der umliegenden Hügel. Hier entstehen Weine, die nicht brüllen, sondern resonieren. Das zur Lage. Nun zur Familie. Die Fiedeser. Im Prinzip ein echter Familienbetrieb mit Wurzeln. Bis ins 14. Jahrhundert. Über 700 Jahre Weinbautradition im Platt. Heute tragen Rudolf, alle nennen ihn Rudi, und seine Schwester Sophie die Verantwortung. Unterstützen die Eltern Norbert und Gerda. Es ist dieses generationsübergreifende Zusammenspiel, das den Weinen ihren Charakter gibt. Die Erfahrung der Älteren, der frische Blick der Jungen. Und alles vereint in einer klaren Haltung und einem Charakter, der sich in den Weinen widerspiegelt. Seit vielen Jahren biodynamisch nach Rudolf Steiner. Nicht als Label, sondern als gelebte Überzeugung. Der geschlossene Kreislauf. Boden, Pflanze, Tier, Mensch, Kosmos. Keine ästhetischen Mittel. Eigene Präparate, Respekt vor den Rhythmen der Natur. Natürlich ist dieses Weingut Demeter zertifiziert. Bio Austria und produziert Weine, die authentisch und lebendig sind. Zurück zum Paraplysberg, zum Syrah, zum 2019er. Ein besonderer Jahrgang. Winter mild, Februar ungewöhnlich warm, März und April trocken und windig, Mai kühl und verregnet. Das hat zwar die Reben gebremst, aber den Boden mit Wasser versorgt. Dann kam Juni, Juli, heiß, 35 Grad, Gewitterregen, frühes Weichwerden der Beeren und so begann die Lese schon Ende August und zog sich bis Anfang Oktober. Die frühen Trauben brachten Frische und Leichtigkeit, die späteren Tiefe. Was die Fiedesers hier hinbekommen haben, ist die seltene Balance zwischen Kraft und Finesse. Syrah im Weinviertel ist definitiv kein Selbstläufer. Er braucht die richtige Lage. Er braucht die richtige Hand und das richtige Jahr. Der Parapluieberg liefert die Struktur und die Mineralität, die Biodynamie, die Lebendigkeit. Die Familie, die Geduld. Rudi und Sophie sprechen oft davon, dass sie Weine machen wollen, die den Ort zeigen, ohne ihn zu verbiegen. Kein Einheitsstil, sondern Charakter. Der Paraplüiberg 2019 ist kein lauter Statement-Wein. Er ist ein stiller Beweis, dass man mit Respekt vor der Natur, harter Arbeit und Familiensinn etwas schaffen kann, das tiefer geht als Trends. Er hat Witz, diesen trockenen österreichischen Humor, der nicht laut lacht, sondern schmunzeln bleibt. Er hat Tiefe. Diese emotionale Schicht, die dich berührt, weil du spürst, hier wurde mit Verstand und Herz gearbeitet. Und hier wurde der Syrah verstanden, die natürliche Kreuzung aus Duretz und Montes Blanc, aus dem nördlichen Rhonetal, erstmals im 13. Jahrhundert entdeckt und dokumentiert. Die Rebsorte, die Farbe, Struktur und Lagerfähigkeit in ihrer eigenen Weise komplett neu definiert und die gesehen werden möchte. Und nur dann, wenn man sie sieht, die Fähigkeit hat, ihre Herkunft abzubilden. Wie hier im Weinviertel, wo das pannonisch geprägte Klima mit warmen Tagen und kühlen Nächten sowohl phenolische Reife als auch aromatische Frische erhält. Und wo man einen immer noch kühlen Syrah-Stil, der sich von den deutlich wärmeren Syrah-Herkünften unterscheidet, erzeugen kann. Weine mit Charakter, mit würziger Tiefe, mit außergewöhnlicher Spannung, einer eigenen Finesse und enorm viel Herkunftsprägung. Der Retzer Paraplüiberg 2019 summt leise vor sich hin, wie der ganze Betrieb der Fiedesers. Lebendig, ehrlich, mit einer positiven Kraft, die ansteckt. Er macht Freude, er macht nachdenklich, er macht Lust auf mehr. Und genau das ist die schönste Form von Wein. Einer, der nicht nur schmeckt, sondern bleibt. In Erinnerung, im Herzen, im nächsten Glas. Die Fiedesers haben es verstanden. Und dieser Syrah dankt es dir. Mit jedem kraftvollen, frischen, absolut stimmigen Schluck. Vielen Dank für diesen besonderen Wein. Der Familie Fiedesser und nicht zuletzt dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Wenn du jetzt in Anführungszeichen normaleren Restaurants bist, sollte man schon gucken, dass man die Leute oder die Gäste nicht zu sehr überfordert mit zu vielen verschiedenen Aromen im Essen oder auch im Wein. Und ich glaube, dass eine Widerspiegelung von Aromatik im Wein den Gästen oder den Menschen, die den Wein trinken und nicht in unserem Nerdigkeitsfokus sind, schon helfen kann, zu verstehen, was überhaupt möglich ist. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine spannende Frage und ein sehr, sehr guter Call.
Hast du für dich deine Präferenz, dass du sagst, ich rieche lieber Wein oder ich schmecke lieber Wein? Also bist du eher der Arom- oder der Gustatorik-Typ?
Ich bin der Gustatorik-Typ. Ich verkoste Wein.
Ich habe das Gefühl, dass das mehr oder weniger so die zweite Ebene ist, nachdem viele mit der Aromatik starten und sagen, wow, der riecht super nach Litchi, also typischer Sauvignon Blanc Neuseeland, oder der hat so diese Gelbfruchtigkeit oder der hat was Vegetabiles. Irgendwann kommt dann die Gustatorik und die Aromatik tritt immer weiter in den Hintergrund. Würdest du es unterschreiben?
Absolut nicht. Nein, ich finde, dass die Aromatik ein unfassbar wichtiger Punkt ist, um die Gustatorik zu verstehen, oder die sind voneinander abhängig, finde ich, weil in der Aromatik natürlich auch Sachen drin liegen. Aber ich glaube, wenn man eine gewisse Zeit in dem Verkostungsmodus drin ist oder für Wettbewerbe trainiert hat oder für Prüfungen trainiert hat, dann hat man für sich selber gemerkt, dass man in der Gustatorik mehr herausfinden kann. Mhm. Über Terroir, Lesezeitpunkt, aber wie es vinifiziert ist, wie die Winzerin, der Winzer vielleicht gearbeitet hat im Keller. Und dazu gehört die Aromatik ja auch noch mit dazu. Du hast immer ein Zusammenspiel aus Nase und Gaumen. Ich glaube einfach nur, dass wir uns in der Weinnerdigkeit zu sehr auf den Gaumen stürzen, weil wir glauben, dass wir dadurch besser die Weine nageln können und geilere Sommeliers oder Sommelieren sind.
Stimmt.
Es geht bei vielen, vielen, wie ich das kennengelernt habe, in einem gewissen Status des gemeinschaftlichen Verkostens, einfach nur darum zu zeigen, wie geil man schmecken kann und wie geil man weiß, dass das jetzt von Schiefer kommt und dass der das jetzt mit Rappen gemacht hat. Das kriegst du ja alles aus der Aromatik gar nicht raus, obwohl die Aromatik ja der Start in den ganzen...
Stimmt.
In die ganze Veranstaltung ist.
Sehr guter Ansatz. Ist das gut oder nicht gut, dass wir da so vernördet und verkopft sind, dass wir dann versuchen müssen, jeden einzelnen Prozess der Weinerzeugung irgendwie runter zu deklinieren?
Ich glaube, das liegt irgendwo in uns, weil da, glaube ich, die Neugier aus uns spricht. Wie ist es gemacht? Warum ist es gemacht? Kann ich das schmecken, dass das gemacht ist? So eine kleine Selbstprofilierung natürlich. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir Weinmenschen auch mal Wein trinken können, ohne im Kopf zu analysieren, ob der jetzt vom hinterm Bach links oder rechts kommt, weil du da irgendwie dreimal am Stein geleckt hast. Mhm. So, was
das
super
können,
wichtig
können manche
ist.
Nicht mehr. Ja.
Nee.
Findest du, man sollte sich dann irgendwie in irgendeiner Form trotzdem spezialisieren? Also, dass man sagt, ich habe eine Kernkompetenz, also ich habe halt irgendwie, ich bin der Moseltyp oder Burgund ist mein Leben oder ich vergöttere Kalifornien oder Natural Wines oder Amber Wines, Georgien, was auch immer. Oder sollte man den Überblick halten?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man, oder beziehungsweise so ist es in meiner Welt, so empfinde ich das, dass es immer wichtig ist, einen Gesamtüberblick zu haben, dass man überhaupt weiß, was überhaupt los ist in der Weinwelt, was überhaupt für Möglichkeiten sein können. Aber ich glaube, dass das ganz natürlich ist, dass man sich ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man sich mit Wein beschäftigt, anfängt, sich in bestimmte Regionen mehr reinzutrinken oder mehr reinzunörden, weil man kann ja gar nicht alles wissen. Hm. Also das ist ja schier unmöglich. Und ich glaube, selbst die Master of Wines, die wir haben, die Master Sommeliers, die wir haben, die wissen unendlich viel. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die alles wissen.
Sagen sie auch ganz offenkundig. Also ich glaube, dazu stehen sie auch, dass sie nicht alles wissen.
Eben.
Und was ist deine Vorliebe? Also wo hast du dich reingenördet?
Also bei mir shiftet es gerade wieder so ein bisschen, muss ich gestehen. Ach, ich hatte das in der Kinfels-Phase, habe ich ja einfach das Glück gehabt, mit einer riesengroßen Weinkarte zu arbeiten, die natürlich auch am Anfang ein bisschen überfordernd ist, wenn du da als Jungsommelier irgendwie reinkommst und plötzlich hast du 800 Positionen auf der Karte und bist so, ja, die Menschen möchten Chardonnay trinken. Okay, dann bin ich mal eine Viertelstunde weg und muss mal gucken, welchen. So, Und da habe ich für mich unglaublich Chile und Argentinien lieben gelernt. Das sind so die Sachen, wo ich unfassbar viel getrunken habe, wo ich einfach auch die Geologie super spannend finde, wie das alles zusammenhängt, Entre Cordilleren und Anden und höchsten Weinberge, die es gibt in Salta und all diese Sachen. Das fand ich unfassbar spannend und die Weine unfassbar toll, weil die so eine, natürlich, jetzt kommt wieder das große Burgunderwort, so eine burgundische Mineralität haben. Diese Seichte dahinter, aber trotzdem eben auch so eine, ja, so eine betörende Kühle mit sich bringen, wie so Seide, die dir den Gaumen runterläuft. Das war so, da habe ich sehr, sehr lange habe ich mich da reingetrunken in diese beiden Länder. Und jetzt shiftet es gerade wieder so ein bisschen. Hat natürlich auch damit zu tun, dass ich jetzt mit einer anderen Weinkarte arbeite und mit einem anderen Fokus auf dem Restaurant. Und natürlich dementsprechend ja nicht mehr jeden Tag mit diesen Überseeweinen in Anführungszeichen konfrontiert bin und die Möglichkeit habe, die zu empfehlen.
Was total spannend ist, finde ich, also dass man von seinem Arbeitsort geprägt wird zum einen, sich natürlich auf seine Gäste einstellt. Ich finde es auch gut, wenn man die Flexibilität hat, sich auf seine Gäste einzustellen und nicht versucht, denen seinen Stiefel überzustülpen. Und dadurch eben auch neue Weinwelten kennenlernt. Chile und Argentinien finde ich auch total spannend, weil wir haben so eine so falsche Forschung, ähnlich wie von Kalifornien, von den Weinen. Und wenn man sich überlegt, dass allein Chile 16 oder 18 verschiedene Klimazonen hat, also oder Klimasegmentierungen, die von warm und hitzig bis hin zu extrem kühl und differenziert gehen und teilweise dort Weine entstehen, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Das gleiche eben in Argentinien oder eben Kalifornien oder in Oregon. Also man hat eine komplett falsche Vorstellung.
Oh, Oregon, großartig. Ich hatte jetzt letztens noch Gäste bei mir im Klinker, die kamen aus Oregon, aus meiner Lieblings-AVA, das Willamette Valley. Mhm. Auch fantastische Weine, aber eben auch unglaublich geprägt durch Berge, durch Meer, durch See, durch Wind, was ich einfach finde, was super spannend für eine Region ist. Mhm. So. Aber ich muss dazu sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich gar nicht mehr über sie trinke. Jedes Mal, wenn ich ins Skinfels gehe, ich helfe da zwischendurch noch aus oder gehe da mal hin auf ein Glas Wein oder auch mal auf eine Flasche Wein mit jemandem. Es ist nicht so, dass ich da kein Argentinien und Chile mehr trinke. Ja, also, oder wenn ich bei Jonas im Kiosk bin, wie oft bestelle ich mir Barda, Cinquento y Cinco oder Cinquento y Dos? Den Pinot Noir von 2015 hat er bei sich auf der Karte. Großartig.
Und ich finde, wenn man einmal diese Liebe dann irgendwo erkannt hat, also mir geht es mit Kalifornien so, ich habe da mal gelebt, bin dann zurück und habe diese Kalifornienliebe mit nach Deutschland getragen. Und das wurde dann irgendwann vom Burgund abgelöst und später dann eben auch Deutschland, Österreich etc. abgelöst. Also ich hatte auch diese Wandlung, aber Kalifornien schlummert immer noch in mir und das relativ tief und auch in diesen Bewegungen der Weinregionen, Weinländer auf eine ganz eigene Weise und das dann auch abzugleichen und wenn man dann diese Kompetenz hat, also du eben für Südamerika, ich für Nordamerika, das dann mit den sonstigen Welten abzugleichen, finde ich total spannend. Wenn man nicht unbedingt blutiger Anfänger ist, sondern sich für Wein interessiert, man möchte es ernsthaft machen, natürlich kann man verschiedene Sachen in Weinschulen oder in Sommelier-Schulen besuchen. Aber wenn ich mich im Selbststudium irgendwie fortbilden möchte, hast du Bücher oder hast du irgendwelche Magazine, irgendwelche Online-Portale, die du empfiehlst?
Also ich muss sagen, ich habe sehr, sehr, sehr viel mit Wines with Jimmy gearbeitet in dieser ganzen WSET-Phase und auch jetzt noch in der Diploma-Phase arbeite ich mit Wines with Jimmy. Das ist halt... es kommt natürlich auch auf den Lerntypen an, der du bist. Das sind so Sachen, die ich zum Beispiel bei Ina und bei Ellie auch gelernt habe, herauszufinden, was für ein Lerntyp bin ich überhaupt. Mhm. Und dementsprechend eben auch seine Tools und seine Werkzeuge fürs Lernen zu optimieren und sich auszusuchen. Weil wenn ich jetzt ein Typ bin, der lernt, wenn er Ruhe hat und ein Buch vor sich hat und mir dann ein YouTube-Video reinziehe, dann ist das irgendwie kontraproduktiv. Und da muss man irgendwie, das habe ich das erste Mal gelernt, in meinem Sommelier herauszufinden, was ich für ein Lerntyp bin. Das habe ich in der Schule, habe ich das nicht herausgefunden, geschweige denn, dass ich dazu Interesse hatte. Und da kommt es, finde ich, ganz drauf an. Und dementsprechend kann man sich seine Tools ziehen. Ich zum Beispiel fand dieses Wines with Jimmy ganz toll, weil er ganz dezidiert die Bücher in Videos zusammengepackt hat, dazu noch Karteikarten gemacht hat und interaktive Spiele. Finde ich großartig.
Wow.
Fand ich ganz, ganz toll. Ich bin aber auch eine richtige Karteikartenmaus.
Mhm.
Ich schreibe Karteikarten noch und nöcher. Es gibt so tolle Online-Tools. Anki heißt es.
Anki ist großartig.
Das ist fantastisch. Da gibt's ja auch diese verschiedenen Rhythmen, die wissenschaftlich belegt sind, wie oft man was wiederholen muss, bla, 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 bla. Habe ich auch alles gemacht. Dann, für so Querliteratur finde ich die Decanter ganz toll. Noble Rod finde ich ganz toll. Habe ich jetzt zum Geburtstag nochmal eine Abo-Runde geschenkt bekommen. Und ansonsten ist es Fachliteratur. Aber wenn man mal einfach mal einen Dive reinmachen möchte, ich finde ja WZ1 gar nicht kacke.
Mhm.
Da kommt man gut rein, finde ich.
Man hält es immer für zu professionell und traut sich nicht ran, aber es ist ein, finde ich, ganz, ganz toller Einstieg. Also in diese Welt des Weines.
Ich auch.
Man hat ein anderes Bewusstsein damit einmal. Und wenn man sich dann, also manchmal ist es ja auch so, wenn ich was dafür bezahle, nehme ich es ernster. Und dann verfolge ich es auch und dann...
Vor allem, wenn man selber bezahlt.
Ja, genau. Und das ist dann nicht einfach nur, ich trinke Wein oder ich... Man kann natürlich immer empfehlen, kauf dir 5 verschiedene Sauvignon Blancs und probier die und versuch das irgendwie aufzulösen. Aber wenn man an die Hand genommen wird, man macht dann eben so wie so einen kleinen Lehrgang, ist ja kein so kleiner Lehrgang, es ist ja doch ein gutes Step-in, dann ist das eine ganz, ganz tolle erste... bewusste Wahrnehmung dieser Weinwelt und wer weiß, was danach kommt.
Ja, genau, gerade eben, weil ich finde, dass gerade das WZ1-Buch, das startet halt irgendwo.
Mhm.
Und ich finde, das ist ja das, glaube ich, womit sich viele, die nicht in dem Weinbereich drin sind oder die gerne ein bisschen mehr über Wein wissen wollen würden, die wissen gar nicht, wo die anfangen sollen. Weil woher soll man wissen, wo man anfängt, wenn man keine Ahnung hat, was überhaupt passiert und was es gibt? Das ist ja eine Hilflosigkeit, die auf allen Ebenen stattfindet. Und ab einem gewissen Punkt muss man natürlich bei WSET sondieren, dass das ein Rundumschlag ist, um eine Norm kennenzulernen, von der man aus agieren kann. Aber gerade in den ersten 2 Büchern finde ich das super.
Mhm.
Ich finde, das ist ein guter Start.
Die andere Seite der Leiter, wann findest du, ist ein Sommelier auf dem Höhepunkt deiner Karriere? Kann man das irgendwie beschreiben, wo man sagt, jetzt ist man einigermaßen fertig, jetzt ist man komplett, jetzt kann man sich Sommelier nennen, jetzt weiter geht's nicht? Also sind es irgendwelche Wettbewerbeauszeichnungen, ist irgendeine Anstellung im XY-Restaurant oder ist es, wenn man souverän ist, wenn man eine 8000-Position-Weinkarte hat? Kann man das irgendwie sagen, wo man da, also man braucht ja manchmal auch ein Ziel, wo man hinarbeitet und manche haben diese Ziele nicht, sondern werden dann irgendwie reingeworfen, kommen relativ schnell in eine gute Anstellung und es fehlt so die Perspektive. Wo würdest du sagen, sollte man hinarbeiten?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man vor allem daran arbeitet, zu verstehen, was die andere Seite möchte, wenn man jetzt in einem Restaurant ist. Das ist für mich das A und O. Ich finde das schwierig zu sagen, oder ich kann das ja nur von mir aus sagen, wann man als Sommelier oder als Sommelier auf seinem Höhepunkt ist. Ich glaube, so wie du gerade schon gesagt hast, es ist ganz wichtig, sich einzelne Steps zu setzen.
Mhm.
Und ich glaube, diese Selbstverwirklichung, die ist natürlich bei allen das, was sie möchten. Aber ich glaube, jeder hat da eine andere Definition von Selbstverwirklichung in der Sommelier-Szene. Mhm. So. Für mich sind das unterschiedliche Steps. Für mich war ein Höhepunkt meiner Sommelier-Karriere, dass ich diese scheiß Nadel bekommen habe.
Mhm.
Dass ich da diese Prüfung gemacht habe, dann war der nächste Meilenstein, dass ich mich fürs Diplom angemeldet habe, dann war der nächste Meilenstein, dass ich diese Prüfung geschrieben habe, dann war auch der nächste Meilenstein, dass ich die erste Prüfung nicht bestanden habe. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass für viele Sommeliers, ich will nicht despektierlich klingen, aber ich glaube, für viele Sommeliers geht es vor allem um die Selbstdarstellung und ums Profilieren. Und ich glaube, das ist eine ganz ungesunde Form von Selbstverwirklichung, weil man ja überhaupt nicht nett zu sich selber ist damit.
Mhm.
sondern man setzt sich ja selber die ganze Zeit nur unter Druck, noch mehr mitzuhalten, noch mehr Weine auf die Karte zu setzen, noch mehr große Flaschen zu trinken, noch mehr große Flaschen zu verkaufen. Das hört sich für mich eher anstrengend an, muss ich sagen.
Ist es wahrscheinlich auch. Und ich glaube, mit deiner Definition des Ganzen, dass man Dolmetscher ist, geht man automatisch eine devote Rolle ein oder eine dienstleistende Rolle, ist vielleicht die bessere Formulierung, und versucht...
Ja, aber das ist ja auch das, was ich tue.
Ja, aber wie du eben auch gerade skizziert hast, was ja durchaus eine Situation ist, versuchen sich manche eben durch ihre Selbstdarstellung da herauszunehmen und Präsenz zu zeigen und bewundern zu lassen. Im übertriebenen Sinne. Und
was natürlich auch toll ist.
Manchmal also auch super, und manche Frage, Gäste brauchen das definitiv auch, dass sie halt hinkommen und sagen, wir gehen zum Herrn X oder Frau XY. Und der empfiehlt uns unseren Wein. Es wird nichts in Frage gestellt, sondern es ist mehr oder weniger, das Wort ist das Maß aller Dinge.
Aber hat man nicht dann, also jetzt als anknüpfende Frage, hast du aber nicht dann die Dolmetscherrolle perfekt gemacht, weil die Menschen verstanden haben, du übersetzt für die das, was sie haben möchten, und sie vertrauen dir blind?
Könnte man glauben, wäre der Idealzustand, aber manchmal ist es so, dass derjenige seine Empfehlung ausspricht, da keine Rücksicht auf die Gäste nimmt, die es mehr oder weniger
das ist natürlich richtig.
Anstandslos annehmen, den Wein vielleicht gar nicht mögen, aber es gibt ja auch gewisse Weine, die gut sind, egal wer sie trinkt, was sie trinkt, es gibt ja mehr oder weniger diese sicheren Hafenweine. Und dann mit dem Argument, der und der hat uns den empfohlen, lebt man mit dem Wein. Aber man hat nicht wirklich seine Interpretation von Wein an dem Tag oder an dem Abend gefunden, wenn diese Kommunikation nicht stattgefunden hat.
Ja, das stimmt.
Und manche,
das ist natürlich, wenn der Wein dann nicht passt, ist blöd.
Ja, und manche Sommeliers sind im Prinzip teilweise auch überqualifiziert. Also schaffen es gar nicht mehr, diese einfache Sprache zu finden, sich zu degradieren im positivsten aller Sinne und den Gast als solches zu sehen, zu interpretieren, abzuholen, zu begleiten, zu dolmetschen, wie du es eben gesagt hast. Das kann man gar nicht besser formulieren, finde ich, weil sie halt über den Dingen stehen und in ihren Sphären ja dann irgendwie wandeln.
Ja, und das ist, finde ich, eben, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, warum Sommelier, Sommelieren, Weinweltmenschen, wie man auch immer sie nennt, einfach, ja, nicht belächelt werden, das möchte ich gar nicht sagen, sondern dass die auf so einem Scheffel stehen bei Gästen, weil die so unantastbar und so hochnäsig wirken. Und das ist so die, das ist so furchtbar, gerade wenn du auch, wenn du zusätzlich auch zu dem Ganzen nochmal eine Frau bist, die in dieser Welt arbeitet. Es ist ein, das ist diese riesengroße Hemmschwelle, die Gäste dann eben haben, sich beraten zu lassen. Weil ja auch die Angst vor Nein sagen, so wie du gerade gesagt hast, glaube ich, extrem groß ist. Wie oft ich den Gästen sage, wenn ich einen Wein für die empfohlen habe und den einschenke und ich in einer Mikrosekunde sehe, Millisekunde, irgendeinen Gesichtsausdruck sehe, der nicht der Positivität zugewandt ist, dann bin ich die Erste, die sagt, ihr müsst nicht sagen, dass der Wein euch schmeckt, nur weil ich diese Flasche aufgemacht habe. Ihr seid dazu da, dass ihr den Abend genießt. Klar, wenn das jetzt eine Flasche für 12.000 Euro ist, dann müssen wir darüber sprechen, so, ne? Aber.
Und nehmen Sie es an? Also, lassen Sie sich drauf ein, wenn Sie.
Ja. Also.
Sie fühlen sich nicht ertappt und gesehen und haben dann Angst vor, dann eben auch der Konsequenz.
Ich habe das ganz oft, dass die Leute dann anfangen zu lachen und sagen, ah krass, hast du das mitbekommen? Und dann bin ich halt so, dass ich natürlich nicht sage, ja, das ist mein Job. So, das habe ich irgendwie schon gesehen, als du dran gerochen hast. Ich glaube, es ist eben wichtig, dass man dolmetscht, aber auch nicht nur in Wein, sondern auch die Sprache der Leute. Eine Sache, die ich in der Wine Academy gelernt habe, hol die Leute da ab, wo sie sind.
Ja.
Nicht da, wo du sie halt gerne haben möchtest. Und das hat mit der Sprache und der Distanz eben auch zu tun. Die Distanz, wenn ich da im Herlin ausgeholfen habe, ist natürlich eine ganz andere, als wenn ich in einem Klinker bin und mich, was ich jetzt nicht tue, aber mich mäßig mit an den Tisch setze und wir gemeinsam zusammen was aussuchen. Das ist ja eine ganz andere Nähe und Wärme, die ich da gebe, wo ich glaube auch, wo viele Gäste eben vielleicht auch den Mut bekommen, auch mal Nein zu sagen. Und das ist ganz wichtig.
Und dann eben auch wahrscheinlich die Situation, dass man nicht nur sendet, sondern auch empfängt. Und die meisten senden einfach nur und nehmen gar nicht wahr, was der Gegenüber dann in irgendeiner Form von sich aussendet. Und wenn du das wahrnehmen kannst, ist natürlich ein Riesengeschenk. Wie geht's dir selber, wenn du bei einer Probe bist, wenn du bei einem Winzer bist, bei einer Verkostung bist und du magst Sachen nicht, du findest Sachen irgendwie total verkehrt, du findest sie fehlerhaft, du findest sie völlig deplatziert. Kannst du es selber auch zum Ausdruck bringen? Also kannst du sagen, wenn du was Scheiße findest?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, da in der Ich-Perspektive zu bleiben und von sich selber zu sprechen. Für mich hat der Wein einen Fehler. Mir schmeckt der Wein nicht. Für mich sind die Tannine zu wild und sind nicht ansatzweise so schön integriert in die Frucht, wie du es mir gerade beschrieben hast. Ich finde, das ist das, was in der Subjektivität beim Wein halt so wichtig, schwierig, aber auch hilfreich ist in manchen Sachen, finde ich, weil das ja eine persönliche Wahrnehmung ist. Und ich habe gelernt, dass wenn ich bei mir bleibe und meine Gefühle der Verkostung, meinen Geschmack, meine Vorstellung, mein Verständnis davon kommuniziere, das ist unantastbar. Weil das meine Emotion ist. Wenn ich jetzt sage, du hast den Wein beschissen gemacht, weil du die Säure nicht richtig reingebunden hast. Ich finde, du hättest, who am I? Mhm. Also das ist dann nicht nur noch unfreundlich für mich, sondern das ist dann disrespectful. Das sind wie die ständigen Diskussionen, wenn man Masterclasses hat, wenn irgendwelche unqualifizierten Menschen reinrufen, ja, aber kannst du den Wein nicht einfach ohne Schwefel machen?
Okay.
Und du bist so, okay, ja, gut, wenn ich jetzt der Winzer wäre, würde ich jetzt sonst was mit dir machen. Du kannst gerne, so sehe ich das. Ich finde, das ist respektlos. Also, du hast nicht mal einen Wein gemacht. Du hast noch nie in deinem Leben einen Wein gemacht. Du hast noch nie eine Rebe angepflanzt. Du hast dich nicht mal mit einem Klon beschäftigt in deinem Leben, aus dem du überhaupt einen Wein vinifizieren möchtest. Also bleib bei deiner Wahrnehmung. Du kannst gerne sagen, ich frage mich, ob der Wein auch ohne Schwefel hätte gemacht werden können. Ganz andere Formulierung, ganz andere Wahrnehmung. Und ich finde, das ist ganz wichtig, weil es immer noch ein Produkt ist, was jemand anders gemacht hat, wofür du keine Verantwortung übernommen hast und trägst.
Das ist ein total interessanter und wichtiger Punkt. Also wenn man damit auch ganz klar seine eigenen Grenzen, seinen Geschmack, seine Wissensgrenzen definiert und ja nicht übergriffig wird. Also auch nicht versucht, den anderen zu belehren, beziehungsweise ihn zu beurteilen im übergreifenden Sinne, sondern einfach seine eigenen Geschmacksgrenzen darstellt und sagt, ich verstehe es nicht in dem Sinne oder ich empfinde es so. Und das ist ja letztlich auch das, was der Winzer hören möchte. Er möchte ja wissen, wie du den Wein empfindest, nicht wie er ihn hätte machen sollen.
So, und das ist ja der Kasus Knaxus an der ganzen Sache. Genau das, was du sagst. Der Winzer ist der Winzer oder die Winzerin. Ich nicht. Ich bin die Person, die den Wein im besten Fall kauft und im noch besseren Fall ganz, ganz oft an Menschen verkaufen kann. So, ob ich den jetzt mag oder nicht, das erlebe ich immer wieder bei großen Verkostungen, dass dann dieses Bashing kommt mit, ah ja, das hat das Holz und es ist anstrengend.
Verkostung ist das eine. Nee. Es gibt ja schon gewisse Ebenen, gewisse Formen von, ich sag mal, Weinkritiken, Weinbeurteilung, Weinwahrnehmung. Gibt es da irgendwas, was du für seriös, für greifbar, für nützlich hältst? Also sind es diese ganzen Insta, Facebook rauf und runter Darstellungen, wo man sagt, ich habe das getrunken oder das war eben nicht so doll? Ist es Weinkritik im öffentlichen oder im publizierenden Sinne, dass es irgendwelche Führer sind, wo du sagst, die finde ich gut oder die würde ich empfehlen? Sind es Magazine oder hältst du von all dem nichts?
Doch, natürlich halte ich von all dem sehr, sehr viel, weil das eben, weil es die Möglichkeit gibt, in diesem Pool von Milliarden von Flaschen, die man verkosten möchte und kann, irgendwo mal einen Anhaltspunkt bekommt. Ich finde schon, dass man sondieren muss zwischen Jensen Robinson oder Ask Tony von der Weinbeschreibung her oder Parker, was auch immer, Lobenberg, was weiß ich. Ich finde, das sind schöne Anhaltspunkte, die man sich da setzen kann. Und ich finde das wichtig, dass das gemacht wird. Ich finde nur für einen selber, dass ich mir vorstelle, wie die Person denn überhaupt ist und wie die Person verkostet. Weil aus einer Verkostung, aus einer Beschreibung, glaube ich, können die wenigsten ihre Subjektivität rausnehmen und nur objektiv das betrachten, weil Wein eben so unfassbar subjektiv ist. Ich finde aber schon, dass super viele Leute, die ich in meiner Instagram-Liste habe, dass mir das Spaß macht, sich das reinzuziehen, was die machen. Und wenn es nur eine kleine Beschreibung ist, schmeckt wie aufgeschlagene Fassbutter als Salzleckstein. Mhm. Ist eine fantastische Beschreibung. Kann ich super mit umgehen.
Kann sich jeder auch reinversetzen.
Gucke ich, ob ich das... Ja, genau, kann sich jeder auch reinversetzen und ist ein unfassbar wichtiger Punkt eben auch diese Sprache zu benutzen, dass die Leute das verstehen.
Ich glaube, ein wichtiger
oder
Punkt,
wir das verstehen,
den du auch erwähnt hast, ist dabei, dass man ganz klar definieren muss, dass es eben subjektiv nicht objektiv ist. Und ich glaube auch jeder Verkoster, der irgendwie präsent ist, sagt genau das. Also sagt, das ist mein Geschmack, meine Vorstellung. Hat selbst Parker damals gesagt, Ende der 80er Jahre, dass er gesagt hat, das ist ein Parker-Wein. Also damit wird sein Geschmack irgendwo dargestellt. Beziehungsweise genau. Natürlich seine entsprechenden Verkoster, die er in einzelnen Regionen dann später hatte. Und das ist eben nichts Allumfassendes. Und wenn man einem Verkoster folgt, dann hat man seinen Geschmack gefunden. Und ein Parker konnte selten gut Burgund bewerten oder selten gut Barolo bewerten, in diesem traditionellen Sinne, sondern er hat eine andere Vorliebe gehabt. Und so haben es andere Verkoster eben auch. Magst du es lieber blind oder offen, wenn die Weine verkostet werden? Oh. Oder wenn du selber verkostest?
Also sagen wir so, wenn ich selber verkoste, um selber was zu lernen, ist es natürlich blind. Es ist das, was am anstrengendsten ist und was einen am meisten erschüttert in der Auflösung. Mhm. Ich sag's, wie es ist. Aber nur so lernt man.
Schließen sich Winzer zusammen, wird aus lauter Einzelreben plötzlich ein Bierweinberg mit vielen Händen zum Lesen und einem gemeinsamen Kopf fürs Kellergeschäft. Die einzelne Winzerseele, die sonst nachts grübelt, hat auf einmal Gesellschaft. Und wer zu zweit grübelt, lacht meistens schneller. Und so wird aus schwerer Ich-Arbeit eine geteilte Wir-Ernte, die sich kaum halbiert, irgendwie leichter, fröhlicher und deutlich weniger alleine anfühlt. Und nicht zuletzt deshalb taten sich 1970 Gutsbesitzer in Kaltern zusammen und gründeten die erste Kellereigenossenschaft Kaltern. Und das war kein romantischer Akt der Gemeinschaft. Es war eine Überlebensrechnung. Der durchschnittliche Weinbergbesitzer in Kaltern hatte damals, wie heute, 0,7 Hektar. Das war etwas weniger als ein Fußballfeld. Mit 0,7 Hektar einen Wein zu vinifizieren, abzufüllen, zu vermarkten und zu exportieren, ist ungefähr so realistisch wie alleine eine Brücke zu bauen. Man tut es nicht. Man schließt sich zusammen. Was diese 70 Männer damals nicht wussten, dass ihre Kooperation einmal die bedeutendste Kellerei Südtirols sein würde. Mit 530 Mitgliedern, 420 Hektar und daneben 3,5 Millionen Flaschen pro Jahr. Und einem Chardonnay, der zu den überzeugendsten Sortenvertretern Italiens zählt. Die endgültige Fusion der vier ursprünglichen Kellereien zu einer einzigen, die erste Kellerei von 1900, die neue von 1925, die Bauernkellerei von 1906 und die Jubiläumskellerei von 1908 geschah in zwei Schritten, 1986 und 1992, mit dem letztlichen Zusammenschluss zur heutigen Cantina Kaltern im Jahr 2016. Die Kellerei Kaltern hat in ihrer Geschichte Weine an den Wiener Hof geliefert. Das Genossenschaftsprinzip galt für Generationen als Feind für Qualität. Kaltern hat dieses Vorurteil systematisch demontiert. Und dann kam die Quintessenz-Idee. Der Name ist programmatisch und bescheiden zugleich. Quintessenz. Das Wort kommt aus dem Lateinischen. Quinta essentia. Die fünfte Wesenheit, die in der antiken Philosophie als das reinste, ätherischste Element galt, das über den vier Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft stand. Die Destillation des Besten. Die Quintessenzlinie ist ausschließlich aus den besten Parzellen der Genossenschaft vinifiziert. Aus den renommiertesten Lagen des genossenschaftlichen Besitzes streng selektiert, sortenrein, fünf Weine, Pinot Bianco, Sauvignon, Chardonnay, Caldera Rasé, Classico Superiore und der Pasito als Süßwein. Das sind die Flaggschiffe. Nicht die teuersten Weine überhaupt, aber die klarsten Ausdrucksformen dessen, was diese 530 Familien auf 420 Hektar können, wenn alles stimmt. Der Chardonnay steht in der Quintessenzreihe für eine Anforderung, die keine Genossenschaft erfüllen muss und die deshalb umso mehr Bedeutung hat, wenn sie es doch tut. Eine internationale Rebsorte auf internationalem Niveau zu vinifizieren, ohne dabei die regionale Identität zu verlieren. Das ist die eigentliche Herausforderung für jeden Südtiroler Chardonnay. Und sie beginnt auf dem Weinberg, nicht im Keller. Die Weinberge für den Quintessenz Chardonnay liegen auf 550 bis 600 Meter über dem Meeresspiegel. Das ist keine zufällige Zahl. Auf dieser Höhe, an den Hanglagen rund um Caltern, findet Chardonnay die Bedingungen, die er braucht, um keine Karikatur seiner selbst zu werden. Wärme genug für vollständige Reife. Kühle genug für lebendige Säure. Die Böden der Höhenlagen um Caltern bestehen aus Kalkstein und Porphyr, der mit seiner mineraldichten Struktur den Wurzeln der Reben etwas bietet, das kein Dünger ersetzen kann. Spurenelemente, Drainage, Tiefenwirkung. Kalkstein gibt Frische und Salinität. Porphyr gibt Energie und Würze. Beide zusammen geben dem Chardonnay das Rückgrat, das ihn von seinen flachliegenden, kalkreichen Verwandten unterscheidet. Andrea Moser kam 2014 als Kellermeister zur Kellerei Caltern. Seine erste Aktion war keine Rezeptänderung, sondern eine Bestandsaufnahme. Wo sind die besten Parzellen? Was können sie, wenn man sie lässt? Was macht der Keller, was er nicht müsste? Für den Quintessenz Chardonnay hat Moser eine Entscheidung getroffen, die typisch ist für das Handwerk großer Weinmacher. Er reift den Wein in 500 Liter Holzfässern mit kontinuierlichem Hefelager. 500 Liter statt der klassischen 225 Liter Barriques. Ist eine Entscheidung gegen Holzdominanz. Mehr Volumen, weniger Holzkontakt pro Liter Wein. Das Ergebnis ist Struktur ohne Holzgeschmack, Komplexität ohne Imitation. Moser achtet darauf, dass das Fass seinen Dienst tut und nicht zum Hauptdarsteller wird. Und es entsteht auf harmonische Weise ein Wein, der den Kalterer See spiegelt, ihn glänzen lässt im Hintergrund. Und dieser See war schon die Grundlage für die Trauben der Habsburger Hoflieferanten. Er ist es für 530 Familien von heute. Und er wird es sein, wenn die nächste Generation die Reben übernimmt, sie weiterpflegt, was ihre Großeltern 1900 begonnen haben. Gemeinsam mehr zu können als alleine. Vielen Dank für diese Gemeinschaft, vielen Dank für diesen großartigen Wein, der Kantina Caltern und natürlich dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Es gibt aber auch Momente, wo ich gerne weiß, was ich verkoste. Einfach nicht, weil es mir darum geht, mir eine Idee des Weines zu machen, sondern wenn es vielleicht eben um bestimmte Lagen geht. Sage ich mal, ich verkoste jetzt aus Napa Los Caneros, dann mache ich Steak Leap District und noch irgendwas. So. Mhm. Calistoga oben. Wird natürlich jetzt schwierig von den Rebsorten her, aber nehmen wir jetzt mal an, es würden die gleichen Rebsorten angebaut werden überall.
Wäre der zum dann Teil auch, also es ist nicht die Kernkompetenz, aber zum Teil werden die auch gleich angebaut.
Ja, ja, okay. Kernkompetenz, genau. Dann finde ich das schon spannend zu wissen, was jetzt welche Lage ist, weil ich das so besser in meinem Kopf, in meinem Gedankenpalast verknüpfen kann. Aber wenn es um Weinstile geht oder einfach nur kennenlernen, finde ich Blindverkosten viel, viel wichtiger. Es ist viel, viel anstrengender. Es ist viel humbelnder, finde ich. Mhm. Weil man sich immer denkt, ah ja, okay, ich glaube, ich weiß, welche Rebsorte das ist. Okay, ich weiß, welches Jahr das ist. Ich weiß, welches Land das ist. Und ist es ja meistens nicht. Mhm. Also bei mir auf jeden Fall. Das ist ein Gemisch, würde ich sagen. Es kommt drauf an, wo du dich gerade befindest. Wenn du in der Lernphase bist, finde ich es schon toll, auch manchmal die Weine zu wissen. Wenn es mir um Spaß geht und um spielerisches Wissen, aber auch lernen, verkoste ich am liebsten blind. Aber am liebsten verkoste ich blind nicht alleine, sondern in einer Gruppe.
In der Gruppe, ja. Ich bin gar kein Freund von Blindverkostung. Also in der Gruppe schon und zum Spiel, wo man sich gegenseitig irgendwie so ein bisschen hochziehen, bashen, austauschen, kommunizieren kann. Aber ich finde, dass man Weine nahezu immer falsch einschätzt, wenn man sie blind verkostet. Also wenn man irgendwie, so wie ja. In der Fahrschule, Multiple Choice, einmal eine falsche Antwort, hast die reingehämmert, bist falsch abgebogen. bist du falsch. Und das passiert so viel. Und ich finde in diesem, also ich versuche da jetzt kein Statement zu machen, sondern einfach nur so in einen Austausch mit dir zu gehen. Ich finde, es gibt gewisse Rebsorten zum Beispiel, die parallel verlaufen. Wenn ich um die Rebsorte weiß, weiß ich sie anders einzuordnen. Verschiedene Winzer haben eine unterschiedliche Entwicklung in den Gläsern. Also der eine Winzer ist halt ein Schnellschuss, der ist sofort da. Und der andere braucht ein bisschen länger im Glas. Wenn ich um den Winzer weiß, kann ich den Wein anders beurteilen. Verschiedene Jahrgänge in der Kombination mit den Rebsorten kann ich unterschiedlich einordnen. Und ich kann immer nur das auch erkennen, was ich schon mal verkostet habe. Also setzt es voraus, dass ich den Wein schon mal kenne oder ihn irgendwie herleiten kann. Und deswegen ist, finde ich, die Negativbeurteilung wesentlich höher, als wenn ich den Wein sehe und ihn dann beurteile und versuche zu verstehen, zu interpretieren und das für mich selber einzusortieren. Oder bin ich da total falsch und ist es komplett anders?
Nein, ich kann das absolut nachvollziehen, dass du das so wahrnimmst. Und ich hatte auch eine Phase, wo ich das so wahrnehme. Ich glaube, das, was ich eben dazu nicht gesagt habe, ist ein ganz wichtiger Punkt, um nachzuvollziehen, warum ich das auch wichtig finde, ist, ich finde, man lernt in der Blindverkostung und vor allem im falschen Blindverkosten Selbstvertrauen in sich und seine Verkostungsskills, weil zu 99,9% das Bauchgefühl richtig ist.
Stimmt.
Ab einem gewissen Zeitpunkt von der Verkostung. Und
super Ansatz.
Gerade in diesem Blindverkosten, gerade das, wenn du Sommelier oder als ich in der Anfangsphase das mit Ellie in der Wine Academy noch gemacht habe oder als ich mal für einen Wettbewerb trainiert habe, wo Max mich angemeldet hat, um mich so ein bisschen auf die Sommelierprüfung vorzubereiten.
Ihr meldet jeden überall an, oder?
Ja, aber das ist ja wirklich gar nichts meins. Es gibt für mich ja nichts Schlimmeres, als schulisch auf den Prüfstand gestellt zu werden. Aber da hat er mir das eben genauso erklärt. Es geht nicht darum, vorgeführt zu werden. Das muss man versuchen, irgendwo auszublenden. Wir sind immer in dieser Leistungsgesellschaft, dass wenn ich irgendwo teilnehme, dann muss ich irgendeinen gewissen Preis holen. Ich muss irgendwie gut sein. Aber in diesen Geschichten geht's, finde ich, ganz oft einfach nur um die Selbsterfahrung und um das Selbstvertrauen. Und ich finde, Blindverkosten ist ein ganz großer Punkt. Selbstvertrauen habe ich gelernt. Den habe ich auch nicht immer oder das Vertrauen habe ich auch nicht immer in mich. Aber ich glaube, wenn man das öfter macht und auch öfter mal Fehlentscheidungen trifft, die ja recht schnell passieren wegen dieses Trichterdenkens beim Blindverkosten, so wie du schon gesagt hast, du schließt eine Rebsorte aus, die es nicht ist und dann ist es sie und dann ist der ganze Weg dahin irgendwie der Rattenschwanz, der falsch ist, glaube ich, dass du durch das Selbstvertrauen allgemein besser im Verkosten wirst. Und dazu gehört auch Blindverkosten für mich dazu.
Und das Learning, und da stimme ich oder pflichte ich dir total bei, ist großartig. Ich hatte es letztens, da hatte ich Grüner Veltliner Kamptal Ried Lamm probiert. Ich wusste, ich kenne den Wein, habe den blind serviert bekommen. Und wusste eben, wie gesagt, ich kenne das, dieses Übliche, irgendjemand sagte Chardonnay, neue Welt, und dann bin ich da irgendwie, habe ich mich aus der Balance bringen lassen und sagte, ja klar, logisch, Chardonnay, ja. Neue Welt, und war dann eben da unterwegs, und als dann das aufgelöst wurde, und ich weiß genau, und das hat mir dann irgendwie 2 Wochen später, da habe ich nochmal Kamptal, Grüner Veltliner, das ist für mich so unverkennbar, probiert und lag dann richtig, weil ich dann mich habe nicht aus der Balance bringen lassen. Und das wäre ohne Blindverkostung wahrscheinlich nicht passiert, dass man den Wein so dermaßen verinnerlicht. Von dem her bin ich da total bei dir. Das war gerade auch nicht despektierlich gemeint, als ich meinte,
Max
meldet jeden überall an, sondern das ist ja wirklich...
Nein, ich finde das...
Dieser Anstoß ist ja manchmal toll, dass er es macht und dass er da so unerschütterlich bei ist. Also großartig, weiter so, weiter anmelden.
Ich finde das, ja, wirklich, ich finde es spannend und das... Es gibt Menschen, die dafür gemacht sind, so wie Mirko zum Beispiel, der ja auch bei uns im Kindfels angefangen hat und jetzt irgendwie Weltmeister, Jungsommelier ist, Zweiter der Welt. Ich weiß nicht, ich krieg die Titel alle nicht mehr zusammen. Jetzt ist er im Court of Master Sommeliers, ist da, ich glaube, jetzt certified, ich weiß es nicht. Das ist alles super, super toll und ich finde das ganz, ganz toll, wenn Leute das so machen können, wenn die diesen Wettbewerbeifer haben. Ich bin das halt gar nicht, aber mir hat es für die Sommelierprüfung, diese eine Trophy, die ich mitgemacht habe, hat mir unfassbar geholfen. Es hat mir vor allem gezeigt, was man alles abfragen kann. Und was die Leute alles wissen. Die erste AVA auf Hawaii.
Ja, sehr gut. Die, ich glaube, die ist jetzt irgendwie 3 Jahre erst alt oder 2 Jahre oder irgendwie so. Die kam ja, also ja, wurde erst. Aber gut, ja, auf Rügen gibt's auch Wein. Warum nicht auf Hawaii?
Ja, so. Also das ist schon spannend auf jeden Fall, diese Wettbewerbswelt.
Ja. Neben Blindverkosten gibt's irgendwelche Sachen oder Rituale um den Wein, die dich begeistern, wo du sagst, macht das mehr oder sowas könnte man oder allgemein auch Service-Sachen, die du viel zu selten siehst oder wo du findest, die werden viel zu selten praktiziert? Weil ich finde, der Weinservice ist so dermaßen reduziert worden. Also man nimmt sich ja noch nicht mal genügend Zeit für das Zeigen der Flasche oder das Zelebrieren. Also wird die Flasche weggeschleppt, wird irgendwo aufgemacht. Aber so dieses eigentlich, dieses Kommunizieren, das Austauschen, dieses, wo man in die Interaktion gehen kann. Also Service im Allgemeinen ist ja alles komplett weggebrochen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, oh, wenn die das machen, dann hole ich meine Tempos raus und drück mir ein Tränchen weg?
Also ich glaube, ich habe da zwei Seiten. Ich finde das, was du gerade gesagt hast, finde ich unfassbar toll und romantisch. Ich war jetzt vor ein paar Monaten war ich im Herlin essen, weil ich den Drei-Sterner noch nicht gegessen hatte. Ist auch jetzt eine blöde Formulierung, aber ich hatte da sehr, sehr viel Lust drauf, diesen Drei-Sterner zu essen. Und habe das so wundervoll gefunden, als Herr Jürke mir die Flasche gezeigt hat, sie auf den Guéridon gestellt hat, die Gläser aviniert hat, mit dem Tuch den Korken abgewischt hat. Das muss alles nicht sein. Da müssen wir überhaupt nicht drüber sprechen. Das sind zum Beispiel auch so Sachen, die eine Distanz schaffen oder die Menschen davon abschrecken, Wein zu bestellen, weil sie glauben, dass das die Norm ist. Aber das ist ja nicht die Norm. Aber ich muss doch auch sagen, dass ich das ganz, 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 ganz toll fand und dass ich das total schön fand, weil ich im Klinker nicht immer die Gelegenheit habe dazu. Also aviniere ich schon Gläser, wenn es ein wirklich, wirklich guter Wein ist. Aber es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich nehme mir bewusst Zeit dafür, was im Kinnfels anders war. Aber ich glaube, letztendlich ist für mich das Ritual um Wein der Gemeinschaftsgedanke dahinter. Mhm. Weil am Ende sind es die Menschen, mit denen du den Wein trinkst, die dich mit einer Emotion verknüpfen. Und für mich gibt es eigentlich in dem Weinritual keine schlimmere Vorstellung, als ich sitze alleine irgendwo und trinke eine Flasche, die herausragend ist und kann keinem davon erzählen. Mhm. Warum mache ich das dann überhaupt? Ich mache das ja nicht, weil ich selber betrunken werden möchte. Also ich auf jeden Fall nicht.
Ja. Es ist der Austausch. Interessieren dich dann die Gedanken der anderen mehr oder deine Meinung, die du teilen möchtest? Und das ist gar nicht irgendwie Eitelkeit oder Sonstiges, sondern was ist da interessanter, neben dem überhaupt Austausch als Übergeordnetes? Zu sehen, wie andere die Weine sehen oder zu verstehen, ob die anderen es genauso wahrnehmen können, wie du es empfindest?
Ich glaube, bei mir ist es mehr die Emotion, die daraus entsteht am Ende, weil ich ein sehr emotionaler Mensch bin. Ich verknüpfe all mein Wissen, all mein Weinwissen mit Emotionen. Und da geht es mir, klar geht es mir da auch um den Austausch, aber mir geht es vor allem um die Situation, wo ich gerade bin, weil ich finde, dass je nach Situation ein Wein auch immer anders schmeckt. Mhm. Das kennen wir aus dem Urlaub. Mhm. So. Na, wenn du da mit irgendwelchen Freundinnen im Urlaub bist und einen Wein trinkst und den dann irgendwann anders kaufst und den auch trinkst, dann schmeckt der ganz anders. Und ich glaube, das ist dieses Ritual, was ich besonders toll finde, ist diese Emotionalisierung, die dieses Getränk für mich mitbringt und welches ich dann eben auch die Emotion raussprudelt und den Menschen mitgebe und die dafür begeister. Aber ist es eigentlich grundsätzlich der Gemeinschaftsgedanke dahinter für mich?
Kannst du die Urlaubssituation für dich selber erklären? Oder also warum Wein im Urlaub anders schmeckt als zu Hause? Oder hast du dich da noch nie so reingenördet?
Ich glaube, dass ich habe mich da noch nicht reingenördet, weil ich es einfach so hinnehme. Aber ich glaube, es hat unfassbar viel einfach auch mit Selbstwahrnehmung zu tun und äußeren Umständen. Ne? Also wo bist du, welche Temperatur hat das alles, was riechst du um dich rum, wie geht es dir, bist du entspannt, bist du nicht entspannt, bist du erholt, liegst du gerade am Strand, ist es gerade abends, grillt gerade jemand neben dir, das sind ja tausend verschiedene Momente und ich glaube, es steht und fällt, aber eben auch mit der Emotion, die du verbindest. Mhm. Also ich bin im Urlaub auf der Terrasse, bin ich auf jeden Fall entspannter mit einem Wein, als wenn ich den Wein in Hamburg auf meiner Terrasse im Straßenlärm trinke.
Wenn ja die Allgemeinsituation positiv ist im Urlaub und im Alltag, dann vielleicht doch ein bisschen kritischer oder negativ. Manche haben das sogar runtergebrochen bis hin zu dem Wasser, womit die Gläser gespült werden. Dass das ein anderes ist als zu Hause ja. In Hamburg. Und deswegen natürlich die Grundsituation, natürlich werden die Gläser abiniert, ist noch was anderes, aber bei den meisten Rosés unten irgendwo am Strand werden die Gläser nicht unbedingt abiniert. Und wenn sie denn überhaupt gespült sind.
So noch ein ganz bisschen Austernschale mit dabei. Oh, das ist aber ein schöner mineralischer Rosé hier unten.
Aber ich finde die Gedanken gar nicht so interessant, dass man es manchmal so weit runterbrechen kann, dass ja selbst das Spülwasser für die Gläser irgendeinen Einfluss auf den Wein hat. Und die Weine dann irgendwie manchmal anders schmecken. Darüber hinaus, jetzt so bei Wein verformen, was ist für dich wichtig? Ist für dich das Weinglas wichtig? Also legst du da Wert drauf, wenn du irgendwo im Restaurant bist? Oder ist das eigentlich Bumpe, solange es irgendwie nicht 3 Zentimeter dick ist?
Also ich muss leider gestehen, dass ich an dem Weinglas immer erkennen kann, wie vernördet ich im Wein langsam bin. weil ich, sobald ich so einen Veranstaltungshumpen in die Hand gedrückt kriege, bin ich im Schorlenmodus.
Okay.
Dann kann ich nur noch Weinschorle trinken. Da bin ich ganz, ganz, ganz verklemmt geworden, muss ich tatsächlich sagen, dass ich Weingläser unfassbar wichtig finde.
Was machst du im Restaurant, wenn du siehst, okay, die haben jetzt den Wein zum halben normalen Kurs auf der Karte, aber die haben halt nur ihr IKEA-Glas?
Ja, das ist eine gute Frage.
Schwierig, ne?
Ich glaube, das würde mich auf jeden Fall schwer beschäftigen am Abend. wie würde man das machen?
Keine Ahnung, die haben jetzt machen? Irgendwie...
Würde man im Zweifel aus der Flasche trinken?
Ah, mit Strohhalm.
Oh Gott. bitte nicht.
Skurril.
Obwohl, ich habe auch schon, als wir keine Karaffe hatten... Dagenau in eine PET-Flasche karaffiert, das kann man auch keinem erzählen, aber es ist alles schon passiert. Ich glaube, ich kann es dir gerade nicht sagen. Ich glaube, ich würde dadurch, allein des Weines wegen. Hm. Würde ich dadurch? Ja, ich würde dadurch. Ich würde dadurch des Weines wegen und würde versuchen, mir so doll vorzustellen, dass das ein fantastisches Glas ist. Aber es ist auch jetzt alles nur Spekulatius und Spekulation, was ich hier erzähle. Die Frage, ich muss da ein paar Tage drüber nachdenken.
Ich glaube, es kommt auch aufs...
Mir ist das noch nicht passiert.
Aufs Umzu drauf an. Also wenn alles irgendwie Stimmung, Partner etc. Ja. alles irgendwie toll ist und das Essen super ist, dann kann man den Wein ja auch im Gaumen wahrnehmen und kann dann 5-mal schlürfen, absolut. Nicht nur einmal. Und dann kriegt man da eben auch seine Essenz heraus. Und dann erfreut man sich um die Hälfte des Preises, geht ja nicht immer ums Geld, aber kauft sich eben oder schickt dem Restaurant mal ein paar Gläser.
Ich würde meine Kooperation mit Zwiesel dann für euch benutzen.
Genau. Das ist ein bisschen weiter drin. Sonst, wo bist du kulant, wo nicht? Temperatur, Öffnungs... Zeit vorher, also du hast den Wein irgendwie 2 Stunden vorher bestellt, der kommt dann 5 Minuten vorm Hauptgang, kollabierst du da oder und dann ist er noch zu warm oder bist du dann, es ist ja auch manchmal, dass der Service einfach überlastet ist, weißt du, sagst dann irgendwie 2 Stunden vorher, ich würde gerne, you name it, Petrus 1990 trinken und dann kommt der 3 Minuten vorher, wird schnell aufgerissen, kein Dekanter, rein damit und er ist viel zu warm. Boah, ich ziehe heute alles aus der Tasche, oder?
Ja. Ja, das ist schon wild. Also da würde ich schon, also es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich würde mich entspannt nach hinten lehnen, das rechte Bein über das linke schlagen und einen Schluck Wasser trinken. Ich würde schon fragen, ob es noch hackt. So. Also man muss, finde ich, auch dem Produkt, was man serviert, einen gewissen Respekt gegenüberbringen. So, ich kann das, also wenn das jemand verstehen kann, dass man im Service im Scheiß ist, dann ich, weil ich jeden Tag im Service bin und ich bin oft im Scheiß im Service. Aber ich finde, es muss ein gewisses Maß an Eigenkoordination stattfinden, wenn man solch eine Flasche bestellt. Und wenn nicht, dann muss halt der Rest auf Hold gedrückt werden, wenn ich dafür 1000 Euro zahle für diese Flasche. Und dann müssen die damit leben, dass das Essen halt, dass der Gang halt nochmal gekocht werden muss. Also irgendwo gibt's dann auch eine Grenze, finde ich. In meiner Milde auf jeden Fall.
Aber das war jetzt alles übertrieben. So. Wo sind die Prioritäten bei dir? Also was möchtest du selber leben beziehungsweise erleben im Restaurant?
Das kommt immer drauf an, finde ich, wo ich essen gehe. Wenn ich ganz normal essen gehe, bin ich die unkomplizierteste Person. Ich hasse es, in Speisekarten reinzugucken. Stell mir das hin, was du glaubst, was am geilsten ist. Ich will 3 Gänge haben. Ich sag dir, wenn ich keinen Hunger mehr habe, ich mag alles. Ich bin nur in Restaurants oder in Weinbars, die sich als Weinbar deklinieren und sich auf die Karte schreiben, sich auf die Fahne schreiben, dass sie eine fantastische Karte haben, sehr ausgewählte Weine haben. Wenn da der Rotwein Zimmertemperatur hat, dann weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Weil dann, sitze ich da und frag mich, was ist hier los?
Wäre Eiswürfel für dich eine Option?
Ich möchte die Frage skippen an der Stelle, bitte.
Okay. Aber was im Restaurant für dich wichtiger? Also, die Weinkarte oder der Weinservice oder der Weinkellner, der Sommelier? Warum würdest du in ein Weinlokal gehen?
Der Sommelier ist wichtiger.
Der Sommelier?
Ja, der Sommelier ist wichtiger, weil der Sommelier... Also natürlich ist die Weinkarte wichtig, aber der Sommelier muss ja irgendwie auch, also ich studiere natürlich auch die Weinkarte. Ich muss den Sommelier ja Sachen fragen können oder ich muss den Sommelier fragen können, hey, hast du noch was außerhalb der Karte? Ich hatte jetzt letztens den und den Wein von dem und dem Jahr. Ich habe gesehen, ich hatte 2010 Clemens Busch, Marienburg, was weiß ich alles. Du hast 17 bei dir auf der Karte. Ich weiß ungefähr, wie 17 war. Kannst du mir da irgendwas zu sagen? Da fängt doch die Arbeit an. Und das finde ich unfassbar wichtig, weil ich ja Dolmetscher brauche, eine Dolmetscherin brauche. Jemanden, der mir das... Also die Idee, die du hast mit der Weinkarte, die musst du ja an mich kommunizieren. Weil woher soll ich deine Idee kennen? Ich kann eine Idee erahnen, aber ich brauche dich ja... im Gespräch, damit du auch mich verstehst.
Und magst du es eher nüchtern oder Weinpoesie, wenn jemand dann den Wein beschreibt, das erklärt? Also möchtest du mit Worten inspiriert werden oder in Welten entführt werden? Oder brauchst du straight und direkt, so wie du selber manchmal bist, in deiner anderen Ansprache?
Ich finde beides toll. Ich mag das, wenn ich zum Beispiel bei Jonas bin und den frag, ey, wie schmeckt das? Und der sagt, Anna, einfach nur geil, musst du unbedingt saufen. Toll, weiß ich Bescheid. Ja. Weiß ich Bescheid. Ich vertraue dir zu 100% und dann ist es auch genauso ein Wein. Aber wenn der Wein eben auch toll ist, aber nicht nur zum, in Anführungszeichen, saufen ist, sondern zum Genießen, dann ist ja Jonas auch so, dass es sagt, ey, super schön eingebunden, super lebendig, super crispy. Auch eine andere Beschreibung, aber die Emotion wird mitgetrieben. Und ich dadurch, dass ich ein sehr emotionaler Mensch bin, bin ich immer Fan von emotionalen Weinbeschreibungen. Und das sind auch Weinbeschreibungen, die ich mache. Also ich erzähle eine Geschichte zu dem Winzer, zur Winzerin oder eine Anekdote, wie ich den Wein vielleicht mal getrunken habe. Und nicht, ja, der Wein schmeckt nach Cassis Brombeere und das passt super zum Essen. Das ist eine Weinbeschreibung, mit der kann ich nichts anfangen. Aber ich glaube eben auch, weil ich auf einem anderen Weinverständnislevel bin.
Stimmt.
Und wenn ich eine Weinkarte sehe, kann man sich ja auch bei gewissen Weinen auch denken, wie sie ausgebaut sind, in Anführungszeichen, weil man eine Norm kennt, sage ich mal. Und deswegen bin ich da eher zu catchen mit Emotionen. Ich glaube, dass wenn ich in der Emotion abgeholt wurde, dann bin ich absolut bereit für faktischen Austausch.
Super. Aber ja, wenn man erstmal inspiriert ist und emotionalisiert ist, dann kann man eben auch das Ganze dann irgendwie im positivsten aller Sinne kleinreden. Gibt es für dich irgendeine Geschichte, die du immer gerne über Wein erzählst? Also so ein Klassiker, den du gerne teilst?
Also Ich werde natürlich oft gefragt, wie ich zum Wein gekommen bin. Und auch da kann ich wieder nur Jonas mit ins Boot holen. Das ist tatsächlich wirklich eine Geschichte, die ich einfach gerne erzähle, weil sie so klar macht, wie überfordernd Wein auch sein kann und wie viel Fragen man an Wein hat und wie unbefriedigend Weinantworten einfach auch meistens sind, finde ich. Es war die XO Seafood Bar Phase und ich war noch gar nicht so doll in diesem Wein drin. Ich habe natürlich schon Wein getrunken, aber war da jetzt nicht in der Nerd-Fraktion, habe mich eher mit Sake beschäftigt, fand das total spannend, aber eben auch allein aus dem Grund, weil Jonas für Wein da war und ich nicht so die Konkurrenzperson bin, sondern wenn das jemand macht, dann macht er das und dann beschäftige ich mich halt mit was anderem, völlig fein. Und da hatten wir einen Abend, wo Stammgäste gekommen sind und ja, das Gute an der XO Seafood Bar war jetzt auch, dass dann teilweise doch auch Leute gekommen sind, die ein bisschen mehr Geld hatten und man dementsprechend eben auch Weine trinken konnte, die recht gut sind, sag ich mal. Und da hatten wir diesen einen Abend, wo Rémy Jobin aufgemacht wurde, Merceau Premier Cru, Le Genevrier oder ich kann das nicht so, Genevrier, ja, ich glaube schon. Genevrier, Und Genevrier, genau. Und da war halt noch was von übrig. Und es war Feierabend, das war die wildeste Zeit im XO, es war Wochenende, nachts um 2:30, Terrasse gerade abgebaut, wir saßen draußen für die letzte Feierabendzigarette. Und wir saßen da und Jonas hat mir von dieser Magnumflasche einen Schluck eingeschenkt. Ich habe das getrunken und habe ihn angeguckt und war so, und was ist das für eine Rebsorte? Und er war so, Chardonnay. Okay, und warum schmeckt das so? Naja, weil es halt aus dem Merceau kommt. Okay, und wo ist das Merceau? Ja, da und Burgund. Okay, und warum ist das so salzig? Ja, es kommt durch den Boden. Was denn mit dem Boden? Ja, der hat halt Mineralstoffe. Ich so, ja, wie kommen denn Mineralstoffe in den Boden? Wie kann das sein, dass Boden plötzlich an meinem Gaumen ist? Also, wie funktioniert das? Und ich hatte so viele Fragen.
Die du vorher nicht hattest, die durch den Wein ausgelöst wurden und die in dir mit einem aufgepoppt sind und du gesagt hast, wow.
Ja, und ich war so, warte mal. Boden, Ausrichtung, Sonne, Reberziehung, Klon, Vinifikation, Reberziehung, Lesezeitpunkt, Pressen, wenn ich das jetzt von der anderen Seite nehmen würde, würde der anders schmecken, der Wein? Ja, würde der. Aber es ist doch die gleiche Rebsorte. Ja, das ist richtig. Und der gleiche Winzer. Ja, das ist auch richtig. Und warum schmeckt der dann anders? Und Jonas so, Bruder, kann ich dir nicht erzählen. So, beschäftige dich mit Wein. Und ich war so, okay, dann mache ich das. Und das war für mich tatsächlich der Startschuss, weil ich mir so gedacht habe, du kannst mir doch nicht erzählen, dass ein Produkt, was ich trinke, so viele verschiedene Abhängigkeiten hat. Und in jeder Abhängigkeit, wenn ich in jeder Abhängigkeit eine andere Biegung nehme, dass dann das Endprodukt anders ist, aber aus der gleichen Grundform raus, das hat für mich alles keinen Sinn ergeben. Und das ist so die Geschichte, die ich oft den Gästen dann erzähle, wenn ich irgendwie eine Weinbeschreibung gemacht habe und die sagen, ah, wow, ja, jetzt freue ich mich aber auf den Wein. Wie bist du denn zum Wein gekommen? Und da geht's eigentlich nur darum, natürlich erzähle ich die Geschichte gerne, weil sie witzig ist. Und diese Geschichte zeigt einfach nur, dass wenn man sich ein bisschen mit Wein beschäftigen möchte, dass eigentlich der Startschuss Neugier ist. Und das eben auch für die Gäste, die in einem Restaurant sind. Wenn die Gäste neugierig sind, super.
Ist das für dich die Erklärung, die du auch einem Nichtweintrinker, einem kompletten Nichtweintrinker, einem Biertrinker geben könntest, warum Wein so faszinierend ist? Oder gibt es da noch eine andere Erklärung?
Ja.
Das
ist für mich das Einzige. Ich würde niemals jemanden von irgendwas überzeugen, was er nicht möchte. Mhm. Ich kann nur von mir sprechen. Und für mich ist es, oder ich glaube, für jemanden, der nicht im Weinbusiness drin ist oder der nicht in dieser Weinnerdigkeit drin ist, der aber gerne da reinkommen will oder nicht Weintrinkende, die Neugier ist das, was uns alle dazu bringt, uns mehr mit Sachen zu beschäftigen. Alles. Dass es Neugier bleibt. So.
Ja, natürlich mögen alle, die sich irgendwie intensiver mit Wein beschäftigen, wenn man über Weißweine redet, weiße Burgunder, Rieslinge und Schaumwein. Aber wenn man in die Tiefe geht, wenn man fragt, was interessiert dich wirklich, kommen nicht selten weiße Rioja zur Sprache. Leider gibt es nur 10% Anpflanzung an weißen Riojan, aber es gibt wenig Schrott dabei. Die meisten sind überzeugend, einzigartig, außergewöhnlich. So wie der 2025er Tarón Blanco von der Bodegas Tarón aus der Rioja Alta. Und die Bodegas Tarón ist eines der Weingüter, wo es sich lohnt, zweimal hinzuschauen. Resultiert ursprünglich aus 4 Dörfern, 4 Gemeinwesen mit eigenen Kirchen, eigenen Kastellanen, eigenen Jahrhunderten des Überlebens zwischen den Königreichen Kastilien und Navarra, die sich genau hier an diesem schmalen Talboden westlich von Aro regelmäßig bekriegten. Und diese 4 Dörfer teilten seit Jahrhunderten dasselbe. Dieselben Oberrhenisberge im Norden, denselben Rio Tiron im Tal, dieselbe Erde, dieselben Reben. Was sie voneinander trennte, war im Wesentlichen Verwaltung. Und dann 1961 entschieden mehr als 200 Weinbaufamilien aus diesen 4 Gemeinden, dass Verwaltung kein guter Grund ist, alleine zu bleiben. Sie gründeten gemeinsam Bodegas Tarón. Eine Genossenschaft, die bis heute über 700 Weinberge vereint. Aufgeteilt auf mehr als 1000 einzelne Parzellen. Mit einem, glaub es oder nicht, Rebstockalter von über 50 Jahren. Und darüber hinaus vereinzelten Anlagen, die das Jahrhundert überschritten haben. Das ist nicht Agrarwirtschaft. Das ist eine kollektive Entscheidung, eine Landschaft zu bewahren. Wenn du interessiert bist und auf der Karte nach der Bodegas Tarón suchst, findet die Bodega sich am äußersten Nordrand der DOCA Rioja. Buchstäblich die nördlichste zugelassene Kellerei der gesamten Appellation. Also die Oberrhenisberge bilden die natürliche Grenze. Und es ist diese Grenzlage, die im Territorio Tarón seinen Charakter gibt. Der Atlantik schickt hier kühle Feuchte ins Tal. Die Berge halten die heißen kastilischen Winde zurück. Das Klima ist rauer als weiter südlich oder im warmen Rioja Oriental. Die Böden sind kalkhaltig bis lehmig. Die Reifezeit ca. 2 bis 3 Wochen länger. Weinberge, die hier Wurzeln schlagen, lernen Geduld. Okay, wir kommen zum 2025er Blanco. Und das ist eine größere Seltenheit, als du vielleicht vermuten magst. Lass mich zurückgehen ins Jahr 1988. Irgendwo zwischen der Gründung der Genossenschaft und dem heutigen Blanco geschah 1988 etwas, das in der Geschichte des Weinbaus selten dokumentiert ist. Jesus Galilea, ein lokaler Bauer, entdeckte an einem alten Tempranillo Tinto Stock einen weißen Trieb. Nicht krank, nicht abgestorben, weiß. Klar, Galilea hätte ihn beschneiden und vergessen können. Er hätte ihn für einen Fehler der Natur halten können, für einen Parasiten, für eine Anomalie ohne Bedeutung. Stattdessen erkannte er, dass dieser Trieb etwas bedeutet. Er bewahrte ihn, meldete ihn den Forschern des zuständigen Agrarinstituts und löste damit einen der außerordentlichsten Vorgänge der jüngsten Geschichte des europäischen Weinbaus aus. Was Galilea gefunden hatte, war eine spontane genetische Mutation. Das Ergebnis? Tempranillo Blanco. Eine weiße Rebsorte, die genetisch zu 100% aus Tempranillo Tinto entstammt. Die seit 2008 offiziell in der DOCA Rioja zugelassen und heute mit knapp 800 Hektar bereits die zweitmeistgepflanzte Weißweinsorte der gesamten Appellation ist. Was diese Sorte von anderen Weißmutationen, Garnacha Blanca, Pinot Blanc, Pinot Gris, fundamental unterscheidet, ist ein Detail von wissenschaftlichem Gewicht. Weil die Mutation so jung ist, weil sie erst seit 1988 in einer ersten Generation von Weinberg zu Weinberg propagiert wurde, sind alle Tempranillo Blanco Pflanzen der Welt genetisch identisch. Ein einziger Klon. Zurück zum Wein. Neben dem Tempranillo Blanco steht im Blanco von der Bodegas Tarón di Viura. Auf Katalanisch und im übrigen Spanien Macabeo genannt. An der Rioja aber unter ihrem lokalen Namen bekannt. Die Viura ist das Weißweinfundament der Region. Seit Jahrhunderten angebaut, säurebetont, neutral, verlässlich. Eine Sorte, die gut zuhört und wenig beansprucht. Und wenn du diesen Wein probierst, dann verstehst du, warum neben Burgunder, neben Riesling, neben Champagner viele Weinfanaten weiße Rioja mögen, verehren, ergründen möchten. 4 Dörfer, 2 Trauben, Geschichte in der Flasche. Und ein einziger Klon einer weißen Rebsorte, der so jung ist, dass alle ihre Triebe noch von einem einzigen weißen Schößling abstammen. Entdeckt von einem Bauern, der das Richtige getan hat. Aufgeschaut, wahrgenommen, bewahrt. Das ist Landwirtschaft. Das ist Weinbau. Das ist, wenn man es so nennen möchte, Rioja. Danke, Jesus Galilea. Danke der Bodegas Taron für diesen außergewöhnlichen Wein. Und natürlich ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Also ich als Sommeliere mache eine Brücke zwischen Essen, Wein und dem Gast. Es geht nicht darum, den besten Wein zu präsentieren dem Gast, sondern den passenden Wein. Und ich finde, dass man nicht alles über Wein wissen muss. Man muss einfach Lust haben, ihn zu entdecken und neugierig bleiben und die Vielfalt zu verstehen. Und es ist ganz wichtig, dass in Anführungszeichen normale Menschen nicht alles über Wein wissen, sonst wäre unser Beruf obsolet.
Hm. Und es gibt ja verschiedene Bereiche, wo man selber auch nicht alles drüber weiß. Wenn ich ein Haus baue, muss ich kein Architekt sein, sondern ich habe dafür einen Architekten, der entsprechend
so
das für mich entweder innen richtig oder außen einrichtet oder wie auch immer. Was ist Wein für dich?
Wein ist flüssiges Leben für mich.
Finde ich toll.
Ja, weil wir trinken ja Leben.
Weil er auch lebendig ist, weil er sich entwickelt. Weil Wein eins der wenigen Elemente ist, die ein zweites Leben auch bekommen, nachdem die Traube stirbt. Entsteht ja neues Leben.
Oh, das ist sehr schön gesagt.
Das ist ja, es entsteht ja was.
Ja, absolut.
Auch aus Leben, aus Bakterien heraus, was sich neu definiert und was neu anfängt zu leben. Daher eigentlich fast romantisch, ne?
Absolut, da habe ich aber so noch, eigentlich ist es, ja, es ist mehr als nur romantisch gerade. Mhm. Sehr schön, sehr, das merke ich mir.
Kannst
das
du was
ich auch nicht schlecht.
Was wärst du für ein Wein, wenn du ein Wein wärst? Gleich die Romantik wieder wegnehmen, oh, hier.
Das ist, ja, da hast du sofort geschafft. Hast du.
Kann ich gut sein, meiner Stärken.
Das ging super. Ja. Also, ja, was wäre ich für ein Wein? Ich glaube, ich wäre ein Non-Vintage-Champagner oder sowas. Das ist auf jeden Fall eine wilde Küvettierung aus guten und schlechten Jahrgängen, die irgendwie am Ende übersprudeln.
Wärst du ein Brand oder wärst du ein handwerklicher Winzer-Champagner?
Nee, ich bin Winzer-Champagner.
Du bist Winzer-Champagner.
Winzerin-Champagner vor allem.
Winzerinnen-Champagner?
Ja, hinterm Bach links.
Ja.
Ja, immer.
Okay.
Immer Winzerinnen-Champagner.
Finde ich gut. Ja.
Was wärst du für ein Wein?
Ich dachte bisher immer, und dafür wurde ich zuletzt von Caro Maurer ausgelacht, ich wäre eine Scheurebe. und fand das eigentlich auch mal ganz gut, hab das auch schon öfters gesagt. Und sie hat dann verargumentiert, sie hat mich nur so angeguckt, so wie, Silvio, bitte, oder? Hast du dir das wirklich überlegt? Und dann haben wir es beide zusammen überlegt und seitdem bin ich keine Scheurebe mehr. Aber ich weiß noch nicht, was ich in der Folge wäre. Weil es ist ja immer so ein Unterschied, was wäre man selber? Und wie möchte man gerne, dass die anderen einen sehen?
Ja. Guter Call, absolut. Mhm, ganz großer Unterschied.
Und da bin ich noch, also ich glaube, mittlerweile bin ich ein Tanar.
Ah.
Also ich bin von weiß auf rot geschwenkt und bin dann doch so ein bisschen kantiger, ein bisschen eckiger. Ich bin jetzt halt auch nicht mehr in der Gastronomie, muss nicht mehr, also gefallen, sondern kann halt auch ganz gerne ein bisschen anecken und dann irgendwie so knochig, stinkig, Madeira. Ich werde jetzt auch älter, daher ist das, nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Aber ja, ich glaube, Tanar ist was ich durchaus interessant finde. Und wärst du ein Bio-Champagner oder wärst du ein konventioneller?
Bio.
Bio? Ist das für dich wichtig? Also, dass die Bio. Produkte, die du verkaufst, vertreibst, dass die Bio sind? Oder ist das eigentlich auch nur ein Add-on, wo du sagst, ich achte nicht unbedingt drauf, aber schön, wenn das hat?
Also ich habe jetzt in der Hobenkück gearbeitet, wo es um Nachhaltigkeit ging und jetzt im Klinker. Und je mehr ich im Klinker drin bin und desto tiefer ich mich in die Materie manövriere und mich damit beschäftige, nicht nur auf dem Weinweg, sondern eben auch auf dem Produktweg, auf dem Unternehmensweg. Das kann man ja alles nachhaltig und biologisch führen. Ne, wir sind ja auch biozertifiziert. Haben den grünen Stern, den es ja jetzt auch nicht mehr gibt, dies, das, tralala. Und ich muss sagen, dass es für mich immer, 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 immer wichtiger wird.
Okay.
Alleine, weil ich feststelle, gerade im Wein, da geht es nicht um ein Siegel. Mir geht es nicht um das Siegel, mir geht es um die Haltung. Es wäre aber auch gelogen zu sagen, dass ich meine Weine nur noch so kuratiere, für mich persönlich, außerhalb des Klinkers, dass ich nur noch Bio-Weine trinke. Das ist es nicht. Aber je mehr ich mich damit wirklich beschäftige, und damit meine ich nicht das, was ich im Diploma lerne zu biodynamischem Anbau, biologischen, ökologischen Anbau, sondern was die Haltung dahinter ist, finde ich, dass das in Konstellation mit Klimawandel und wie es alles läuft im Weinbau oder auch nicht mehr läuft bald im Weinbau, finde ich das einen ganz, ganz, ganz großen, wichtigen Punkt. Mhm. Und es geht nicht, wie gesagt, nur um dieses Label, was hinten drauf ist, sondern was ist die Haltung dahinter? Was ist deine Idee davon? Mhm.
Also du findest, und da möchte ich dir nichts in den Mund legen, sondern einfach so als Ansatz oder als Gedanken, du findest Zertifizierung nicht wichtig oder du findest es schon wichtig, aber ja, es muss nicht sein oder ich tue mich persönlich damit, deswegen versuche ich den Gedanken so ein bisschen weiterzutreiben, immer so ein bisschen schwer, weil es lebt ja letztlich von der Konsequenz, die jemand leben sollte. Und manch ein junger Winzer mag vielleicht erst dahin finden, kann das schon leben, aber muss es dann vielleicht
genau
noch nicht...
Genau, das ist das, was ich meine.
Hm. Aber also
genau, das ist das, was ich meine. Es gibt diese zwei Seiten natürlich. Es gibt die Seite, die wir im Klinker vertreten, die Haltung dahinter, die immer mehr natürlich auch in mir wächst. Absolut gar keine Frage, wenn man sich über ein Jahr mit diesen Produkten auseinandersetzt, mit dem, was passiert, wenn es nicht mehr so gemacht wird, mit dem Klimawandel, dies, das, dann versucht man das schon zu verstehen. Ich weiß natürlich auch, dass das nicht für jeden machbar ist. Das weiß ich. Und es ist auch wichtig, dass man, finde ich, nicht dogmatisch wird an der Stelle. Aber die Wertschätzung dahinter finde ich schon relevant.
Ja, man darf auch nicht vergessen, dass es in Südspanien einfacher ist als hier irgendwo an der Mosel oder in so einem kaltklimatischen Gebiet.
Genau, richtig. Ja, das auch und weil die halt auch es nie anders gemacht haben. Mhm. So, es ist ja, ne, also das hatte ich damals im Sommelier als Tom Frahm damals noch von Ravensburg, als der unser Dozent war und dann nur Naturwein, jetzt dieses große Wort Naturwein, biologischen Wein mitgebracht hat. Mhm. Und wir alle so waren, warte mal, wieso ist das denn alles Natur oder biologisch? Ja, weil dies, das, so und so. Und da denkst du dir, okay, das ist also alles möglich. Mhm. Ich finde, es ist ein schwieriges Thema. Es ist ein schwieriges Thema, das über einen Kamm zu scheren, das zu verinnerlichen, das zu verstehen, das weiterzugeben, gerade in dieser Weinwelt, in der wir uns befinden. Aber ich finde die nachhaltige Haltung im Wein wichtig.
Und zumindest finde ich es also eben auch sehr...
Und die wird immer wichtiger.
Genau, finde ich sehr gut, dass sich immer mehr Produzenten damit auseinandersetzen, immer mehr Produzenten auch zertifizieren lassen. Ja. Und ab einem gewissen Level, also die... nicht High-End, sondern die qualitative Weinproduktion sind ja ohnehin nur 2% der Gesamtweltweitproduktion, also ist ja ganz viel Masse unterwegs. Aber unter den 2% sind 90% ja biologisch, biodynamisch arbeitend und davon 50% zertifiziert. Also ist ja ohnehin schon ein relativ großer Anteil an Produzenten, die sich mit dem Thema beschäftigen und immer weiterentwickeln, wenn sie merken, der nächste Schritt nach vorne ist der Schritt zurück. Also das nicht mehr und noch irgendwie exponierter, sondern eben bewusster und nachhaltiger. Und
genau.
Die Hand, die man...
Nicht verschlimmbessern.
Und die Hand, die man füttert, soll man nicht beißen. Also im traditionellen Sinne eigentlich. Da, ja.
Genau das.
Kann man sowas vermitteln? Also kann man Bio schmecken? Kann man Biodynamie schmecken? Kann man das dem Gast irgendwie nahe bringen? Dass dieser Wein, er kostet ja meistens oder oftmals ja auch mehr, hat etwas Besonderes, ist manchmal auch ein bisschen komplizierter, ein bisschen aufwendiger. Kann man sowas transportieren oder?
Also ich habe festgestellt, dass sobald ich das Wort biologischer Wein, Naturwein in den Mund nehme bei mir im Restaurant, also es gibt die Leute, die finden das ganz toll, die finden das ganz, ganz wichtig. Das sind aber im Weinbereich auf jeden Fall nur 25%. Mhm. Und sobald ich da irgendwas mit Bio- und Naturwein sage, geht bei denen die Gesichtsfarbe gegen weiße Wand und die sind so, nee, das mag ich nicht.
Mhm.
So, deswegen bin ich absolut kein Fan davon. direkt mit Anbau oder Zertifikaten zu kommen, sondern eben eine Geschichte des Winzers oder der Winzerin zu erzählen. Weil ich finde, es ist teilweise in diesem Naturwein-Bio-Bereich mit bestimmten Emotionen negativ konnotiert, ne, dass Naturwein immer nach Most oder nach Kuhstall schmecken muss und so und so und so und so gibt es alles, müssen wir nicht drüber sprechen. Aber ich habe gelernt, dass manchmal das Schmecken da dran die Leute da eher ranbringt. Und so wie du auch meintest, also ich kann es jetzt zum Beispiel nur mit meiner Mutter vergleichen, die nicht die größte Weintrinkerin ist, jetzt letztens im Klinker einfach auch essen war. Und dann einfach auch gesagt hat, ich finde das verrückt, dass der Wein nach so viel mehr schmeckt und ich gar nicht weiß, welche Aromen das sind. Wenn ich jetzt aber so einen Sauvignon Blanc kaufe, dann schmeckt der meistens nach Holunder oder nach Buchsbaum oder nach Jalapeno aufgeschnittener, was weiß ich. Und ich glaube schon, dass Weine, oder ich gehe schwer davon aus, dass Weine, die gerade da, wenn sie nicht zu Tode abgefiltert sind und nicht das bisschen Natur, was das zweite Leben überhaupt hervorruft in der Flasche, abgetötet wird aufgrund von Glyphosat oder was auch, was die da alles dran machen, 47 Deep Filtrations, Bentonit, Kieselgur, was weiß ich nicht alles, dann glaube ich, dass, oder weiß ich, dass Wein auf jeden Fall anders schmeckt, ja.
Gibt's für dich eine Grenze, wo du sagst, da würde ich Wein meiden, da würde ich mich nicht mehr drauf einlassen, den würde ich nicht mehr trinken oder den würde ich nicht mehr kaufen?
Ich bin bei dem ganzen Massenwein bin ich raus. Ich kaufe im Discounter keinen Wein. Mhm. Auch nicht zum Kochen. Mhm. Mache ich nicht mehr.
Ja, wenn man auch das Gesamtsystem das dabei irgendwie auch unterstützt, dann, also, daher kann ich es nachvollziehen,
ja. Ja, ich finde, das ist auch keine schöne Aussage. Ich finde, man sollte eher danach gucken, was man tun kann, damit es besser wird, als es nur noch zu meiden. Aber ich habe für mich einfach festgestellt, dass den Wein, den ich privat trinke, dass ich da lieber ein bisschen mehr Geld für in die Hand nehme und lieber 5-mal nachfrage und nachschaue, was das für ein Wein ist, wo der herkommt und wie die Idee des Ganzen ist.
Ich finde das mehr Geld manchmal gar nicht so verkehrt, wenn man damit auch eine andere Achtung dem Wein gegenüberbringt. Also
das
nicht.
Ist eine sehr gute. Ja.
Also Wein soll nicht nur 4 Euro kosten, weil dann saufe ich ihn einfach. Also man kann auch mal saufen, aber dann bin ich nicht mit diesem Bewusstsein beim Wein, wo ich sage, auch diese Frage, ist er das wirklich wert? Kann manchmal wirklich sehr, sehr wertbringend sein für den Wein, wenn man eine andere Aufmerksamkeit hat. Und manche Weine erbringen das auch, wo man sagt, ja, das ist er mir wert. Oder ich habe das oft, diese Situation, wo ich sage, ja, das ist er mir wert. Und ich weiß, dass der jetzt so viel kostet. Aber ich kann dann auch irgendwie nachvollziehen, warum.
Ja, und es ist genauso wie du sagst, es ist vor allem eben auch ein anderes Bewusstsein dahinter dann. Hm. Es ist eine andere Schnelligkeit, es ist eine andere Wertschätzung und es ist aber natürlich auch ein ganz anderes Konsumverhalten. Hm. Ist immer noch Alkohol, müssen wir nicht drüber sprechen.
Ne? Ja, natürlich. Ist ein schwieriges Thema, das jetzt auch so entweder zu negieren, also dass man sagt, nee, ist nicht, oder natürlich ist Alkohol. Ich tue mich da, das immer zu thematisieren, so gerade in letzter Zeit, seit 1,5 Jahren wird es halt immer rauf und runter geschrieben, man versucht zu dementieren, gegen zu argumentieren. Ich finde, wir sollten es eher positiv leben und sollten zeigen, dass
es... Ja, absolut, man muss den Genuss leben.
Klar, es ist auch eine Droge und Drogen kann man auch gebrauchen, man kann auch gern mal...
Ja.
Sich, keine Ahnung, da aus dem Leben nehmen, warum nicht, wenn es punktuell ist. Also es ist immer ein schwieriges Thema, aber so dieses sich selber dafür rechtfertigen, dass man Wein trinkt, finde ich mittlerweile so leidlich und so traurig und so schade.
Nein, das mache ich. Das mache ich nicht.
Nee, wollte ich auch nicht unterstellen.
Nicht von Menschen. Nee, weiß ich. Aber ich bin da voll bei dir. Ich finde, das ist ein schwieriges Thema. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir weiter Wein trinken und dass die Menschen weiter Wein trinken. Aber das, was das faktisch mit dem Körper macht, das kann man ja nicht einfach wegschieben.
Überhaupt nicht, aber was macht Fett mit dem Körper oder Zucker oder zu viel Salz? Also es gibt so viele Elemente, wo
man sagt. Richtig, richtig, richtig.
Wenn ich,
absolut.
Also ich denke, wenn ich absolut, in einem gewissen Abstand Wein trinke, Alkohol konsumiere, aber im Ausgleich eine gesunde Ernährung, Sport habe oder ein anderes Lebensbewusstsein, meistens ist ja, dass damit einhergeht, wenn ich eine gewisse Genusskultur habe, auch eine andere Kultur lebe, meinen Körper dadurch bereichere, einen Ausgleich habe. Dieses Exzessive ist halt, die meisten leben halt gesund und hauen sich 5 Medikamente am Tag rein.
Absolut, absolut. Wie gesagt, ich finde Genuss unglaublich wichtig. Ich finde es wichtig, dass wir dabei bleiben. Für mich sind nur immer Extremen nicht okay. Und da geht es nicht nur um Alkohol. Da geht es auch um, da geht es um alles andere. Da geht es um Sport, da geht es um Fitness, da geht es um dieses ganze Longevity, da geht es um Proteinshakes, Kreatin, alles, was da jetzt neu drin ist. Alles, was für mich in ein Extrem geht, ist für mich ungesund. Alles, was in der Balance ist, ist für mich völlig in Ordnung.
Finde ich auch.
Im Konsum, da bin ich jetzt gerade.
Gehe ich komplett.
Weil dann macht's Spaß.
Ja. Dem Spaß sollte man das Hauptaugenmerk widmen und zu inflationär macht Spaß auch keinen Spaß mehr.
Ja, schön gesagt.
Ist ja meistens so, also den ganzen Tag Party, das macht einen Tag Spaß, aber dann irgendwie 2 Wochen lang im Urlaub ist es auch nicht mehr so pralle dann irgendwie, finde ich.
Nee, das merke ich immer, wenn ich von den Weinreisen komme.
Dass man dann eine kleine Abstinenzphase braucht.
Man ist ein bisschen übersättigt von allem, finde ich, auf allen Ebenen. Und da tut dann mal 1-2 Tage weniger Alkohol, weniger Brot,
ja.
Weniger Menschen schon ganz gut.
Ja. Aber ja, dieses Teilen, was du auch so oft erwähnt hast, ist ganz wichtig. Gibt es für dich jemanden, mit dem du gern mal einen Wein trinken würdest? Also berühmt oder nicht, lebend oder tot oder überhaupt? Also jemand, der dich reizt, wo dich die Gedanken reizen, seine Meinung zum Wein?
Also ich würde einfach grundsätzlich unfassbar gerne mit erfahrenen Frauen viel mehr Wein trinken, weltweit. So, weil ich die Frauenperspektive im Wein einfach, die kommt einfach immer noch ein bisschen zu kurz. Und der Beruf an sich auch, das ist alles so von Männern dominiert. Und ich finde, Frauen sind so emotionalere, andere, fast bessere Verkosterinnen. Weil weniger auf das Ego gezählt wird, sondern mehr irgendwie reingefühlt wird, habe ich so oft das Gefühl. Und mit Madeleine Triffin, Anne McHale, Caro Maurer, Cookie von Cookie Knows Wine, das sind alles Frauen, mit denen ich unfassbar gerne mal Wein trinken würde. Die erste Master Sommeliere, Wahnsinn. Anne McHale, ganz, ganz tolle Frau, glaube ich auch einfach einfühlsamer. Caro Maurer hatte ich mal eine Masterclass mit, konnte ich jetzt aber noch nicht im 4-Augen-Prinzip verkosten, ist bestimmt auch unfassbar spannend. Und das ist mehr so das, da würde ich unfassbar gerne mal mehr reingehen.
Das, was ich, glaube ich, bestätigen kann von denen, wo ich es erlebt habe, also auch ab einer gewissen High-End-Ebene, ist, dass diese Ego-Nummer weniger da ist. Also was du auch gesagt hast, dass es weniger um einen selbst, sondern mehr um die Sache geht. Glaubst du, dass Wein von Winzerinnen anders schmecken als von Winzern? Hast du das mal beobachtet oder versucht, da dich so ein bisschen reinzuführen? Weil es gibt ja durchaus berühmte Winzerinnen. Natürlich ist das immer auch im Zusammenspiel mit Kellermeistern oder sind da Männer auch mit im Spiel? Also es gibt ja selten reine Frauenweingüter. Ich finde es übrigens interessant, dass es in Kreuzberg in Berlin eine Weinbar gibt, die nur von Frauen Weine ausschenken. Also daher kann man es auch in diese Richtung leben. Aber so Weine von Frauen, fühlen die sich anders an? Sind die sensibler, sind die tiefsinniger oder ist es dann wieder zu verkopft und zu vernördet? Und
ich kann da jetzt auf die gustatorische Ebene keine Antwort geben. Ich kann da auf die emotionale Ebene eine Antwort geben, weil wenn ich Weine von Frauen trinke, fühle ich mich den Wein verbundener. Das mag sich wild anhören, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich die besser verstehen kann und ich... Who am I to judge? Ich weiß es nicht. Bestimmt sind die feinfühliger gemacht, aber es kann auch sein, dass das nicht ist. Also das ist jetzt schwierig für ich habe da noch nie so drauf geachtet. Ich habe nur festgestellt, dass mir immer mehr Weine von Winzerinnen gut schmecken und ich habe es einfach immer mit diesem Frausein auch verkörpert.
Ist aber ein schöner Gedanke, finde ich.
Vielleicht
also so
achte ich da mal.
Ja, genau. So. Vielleicht kann man sowas mal blind probieren, ob man das erkennen würde. Ein Wein von einer Frau,
absolut.
Und ein Wein vom Mann, das gegenübergestellt. Und das finde ich gar nicht irgendwie so linke Seite, rechte Seite oder zwei Welten oder wieder Grenzen ziehen, sondern einfach nur diese bewusste Wahrnehmung und wahrscheinlich uns, manchmal macht es ja Spaß, sich in dieser Nerd-Ebene so richtig reinzuarbeiten und das zu...
Aber Aber wenn wir das mal umdrehen, wäre es nicht so, dass wenn ein männlicher Winzer nur vom Ego getrieben ist, dann würde der Wein ja gar nicht funktionieren. Es muss ja um die Sache gehen beim Wein. Hm. Auf jeden Fall, wenn du den Wein machst, weil du machst ja das Produkt, um das Produkt zu machen.
Ich würde es aber, oder zumindest ich halte Frauen beim Verkosten für feinfühliger, für sensibler, für differenzierter und für empfindsamer bei der Sache. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei einem männlichen Winzer um dieses mehr zielorientierte, ich möchte das Erreichen darstellen, ausdrücken. Und bei einer Frau um diese momentane situative Wahrnehmung, ich führe den Wein an und begleite den Wein mehr. Also dieses Fass und dieses Mütterliche. Ich begleite den Wein, ich lasse ihn erwachsen werden.
Ich muss darüber nachdenken.
Ja, ich auch.
Ich muss das verkosten.
Ich habe das auch so noch nicht betrachtet. Also ich finde das eigentlich interessant, wenn man das wiederum als Bereicherung nehmen kann. Oder ich weiß auch nicht, ob das dann wieder zu verkopft ist, ob das zu... Wir versuchen ja mehr oder weniger zusammenzuwachsen und eben nicht schwarz und weiß zu denken. Und ob sowas dann wieder in diese Richtung geht, schwarz-weiß also, denken, das ist ein Mann, das ist eine Frau und bla bla bla. Oder ob man versucht...
Ja, es geht ja eigentlich um das Produkt oder um das, was in die Flasche kommt. Deswegen muss ich da einmal kurz drüber nachdenken.
Gibt es ein Buch über Weinfrauen? Weißt du das? Hast du sowas mal gesehen?
Nee, über Weinfrauen an sich. Es gibt natürlich diese ganzen Geschichten.
Es gibt ja auch einen Film über Weinfrauen. Der kam viel zu wenig zur Geltung, fand ich. Das fand ich so schade.
Ein Film über Weinfrauen?
Ja, der kam irgendwie vor 3-4 Jahren raus, wo auch Theresa Breuer und so weiter mit dabei waren. Und ich habe den leider nicht gesehen. Ich fand es nur wieder mal so, wie wenn der Laden um die Ecke zumacht und man sagt, ach, da wollte ich immer mal reingehen. So ist es jetzt auch mit dem Film. Den wollte ich mir immer mal angucken. Müsste ich mal schauen, wo es den gibt. Oder vielleicht können wir es irgendwie auf Insta mit publizieren.
Ja, müsste man mal gucken. Das finde ich spannend.
Und es gibt bestimmt auch ein...
Wine Country.
Kann sein. Nee, Wine Country ist, das ist Müll. Das ist, der läuft auf Netflix. Das sind dann irgendwie, 40-jährige Frauen, die im Napa sich ein Wochenende lang abschießen und versuchen, das Leben zu feiern. Aber es ist eher peinlich. Also da geht's gar nicht um die Sache Wein, sondern mehr um, da geht's ums Saufen oder ums, kann ich auch nicht empfehlen. Aber es ist ein deutscher Film, wo eben deutsche Winzerinnen in ihrer Arbeit porträtiert werden und ja, dargestellt werden. Ich versuch's auf Insta zu darzustellen, ja.
Ja, das finde ich sehr gut.
Aber gab es für dich mal den Wunsch, irgendwie ein Buch zu schreiben, zu publizieren? Weil wir wissen ja so viel, wir als Fachleute. Und es ist manchmal schade, wenn wir es, gut, jetzt in den Seminaren gibst du es ja preis, im Restaurant jeden Abend, aber das eben auch nachhaltig preiszugeben. Gab es für dich da mal den Gedanken oder den Wunsch oder die?
Ich finde, es ist viel zu viel schon über Wein gesagt.
Okay.
Und es ist alles über Wein gesagt, was man über Wein sagen kann. Ich bin niemand, der dazu ein Buch schreiben möchte. Um mein Wissen nachhaltig zu vermitteln, gehe ich in die Kommunikation. Es ist so viel Literatur da, es ist so viel Video, so viele Informationen, wo man überhaupt nicht weiß, was ist das Beste für mich, was möchte ich haben. Und ich möchte nicht noch ein Buch oben drauf setzen, um der weltweiten Weinüberforderungsverwirrung irgendwie noch einen Tropfen oben drauf zu setzen. Wenn ich ein Buch schreiben würde, dann würde es davon erzählen, wie ich durch die Gegend reise und Menschen von Wein erzähle.
Aber nicht
ein fachliterarisches Buch. Ja, was auch schön ist, es ist aber besser als Film, muss ich sagen.
Weiß ich nicht. Also es hat beides Seins. Also ich finde gerade, ich finde zum Beispiel beim Film gibt es zu wenig Filme. Also ich,
ja, absolut. Es gibt viel zu wenig Weinfilme.
Ja. Also gerade Drops of Gold fand ich großartig, zumindest die erste Staffel. Ja. Auf Apple TV. Und sonst gibt es irgendwie nicht wirklich großartig. Ich fand auch Sideways nicht so großartig, der so viel gelobt ist. Also da wünschte ich mir mehr, dass es mehr Weinfilme oder auch Dokumentationen über Wein gibt. Aber es ist immer schwer, sowas bildlich darzustellen, wenn man es dann doch irgendwie schmecken und erleben muss.
Das ist nämlich, glaube ich, das, ja, genau. Und ich glaube, das ist halt dieser ganz große Punkt auch bei Filmen, warum es da so wenig gibt. weil das eben in diese Genussform, in dieses Geschmacksding reingeht. Und deswegen kann man es irgendwie in meiner Welt gut vis-à-vis vermitteln, Begeisterung im Wein. Deswegen wäre mein Modus eher, meine Emotionen mit Menschen zu teilen und so über Wein zu sprechen und mein Wissen zu kommunizieren.
Was ein schönes Vorhaben ist. Weil Wein lebt ja von Emotionen und manchmal sollten die Emotionen weit über dem Wissen stehen. Gibt es sonst für dich irgendwelche Wünsche, Gedanken, Vorhaben, Pläne, was wir von dir erwarten dürfen, was du vorhast, was schon spruchreif ist oder auch nicht?
Also ich versuche auf jeden Fall, oder ich versuche das Diploma durchzuhalten. Das ist ein wilder Ritt, wenn man Vollzeit arbeitet. Und es werden ein paar Pop-ups kommen. Es werden ein paar kleine Wein-Collabs auf jeden Fall auch noch kommen. Und ich werde auf jeden Fall nicht leiser werden.
Finde ich gut. Pop-ups im Zusammenarbeit mit Klinker oder wirst du da autark tätig sein?
Beides, ja. Beides auf jeden Fall. Mit dem Klinker auf jeden Fall auch, aber eben auch ein, zwei Geschichten, die jetzt so geplant sind oder wo die Idee gesät wurde, nicht in der Selbstständigkeit, sondern ab des Klinkers Pop-up mit Weinmenschen zu machen.
Was macht ein gutes Pop-up aus? Also wo würdest du gerne selber hingehen? Was begeistert dich? Also dass jemand irgendwo sagt, ich habe hier eine Badewanne mit Eis, hau ein paar Flaschen rein und dann ist toll mit Musik. Oder wenn Pop-ups laufen hin und wieder, manchmal gibt es sie viel zu wenig, weil sie lebendig sein können. Sie werden dem Eigentlichen, wie wir Wein manchmal vernörden, sowieso nicht gerecht oder oftmals nicht gerecht, weil es ja da mehr um Fun geht.
Aber das ist doch das Gute an den Pop-ups, finde ich. Das macht den Wein doch mal wieder leicht. Das macht es doch mal schön. Ich war vorletztes Jahr im Sommer, ja, hat das 0,1 aufgemacht. Und da war ich auch ab und an, habe da auch mitgearbeitet und das waren wilde Flaschen, die wir auf der Weinkarte hatten oder die Lino da auf die Weinkarte gesetzt hat. Aber das war eine Freude und eine Schnelllebigkeit im Wein, die natürlich manchmal denkst du dir, ah, okay, die sind jetzt anderthalb Stunden da, die haben jetzt Ganevar bestellt, dann haben sie Filine Isabel bestellt und jetzt bestellen sie gerade Tino Kuban. Das ist alles wild in den anderthalb Stunden und auch keine 20-Euro Flaschen, aber ich finde, das sind Möglichkeiten, um Wein unkomplizierter wieder werden zu lassen und Wein nicht auf diesen nur romantischen, entschleunigten Scheffel zu stellen von ich serviere einem Guéridon mit frisch avinierten Gläsern einen Wein, was auch toll ist. Aber ich glaube, um die Menschen zum Weintrinken zu bewegen, braucht es die Pop-ups und diese Art von Weintrinken. Unkompliziert, weil Wein muss nicht kompliziert sein.
Das genau habe ich mir erwartet, dass man Wein so leben, dass man Wein so sehen kann, dass man Wein so natürlich, so unkompliziert, so lebendig, so selbstverständlich behandeln kann. Vielen lieben Dank, liebe Anna, dass du unsere Gästin warst, dass du uns gezeigt hast, dass Wein nicht immer verkopft sein muss, dass man Wein einfach fühlen muss, dass Wein einfach Spaß macht und dass Wein vor allen Dingen, so haben wir ja angefangen, wie mit Janis und Jonas einfach richtig viel und umso mehr Spaß macht, eben Erlebnisse bringt und dass man sich da einfach drin fallen lassen möchte. Danke, dass du unsere Gästin warst. Danke, dass du uns diese 2 Stunden deiner Zeit geschenkt hast und dass wir ganz neu inspiriert wurden. Und natürlich auch ein ganz großes Dankeschön an die Schlumberger Gruppe. Und zur Schlumberger Gruppe gehören die Handelshäuser Consiovini, Schlumberger, Segnitz und das Privatkundenportal Bremer Weinkollekt, das im Prinzip diese 3 Handelshäuser in sich bündelt und für Privatkunden in einem ganz außergewöhnlichen Programm anbietet und das teilweise zu unschlagbaren Preisen. Es lohnt sich auf alle Fälle bei bremer-weinkollekt.de mal reinzuschauen und einfach zu stöbern. Es werden Aktionen gefahren, die unglaublich sind. Also daher meine große Empfehlung, gerne mal vorbeischauen. Und wenn du Fragen, wenn du Wünsche, wenn du Anregungen, wenn du Gedanken hast, kannst du uns jederzeit kontaktieren. Entweder über unseren Blog sommelier.website, also www.sommelier.website,
oder auf Instagram oder wenn wir uns persönlich mal sehen. Ich freue mich darauf, von dir zu hören, egal ob mit Anregungen oder falls dir irgendwas besonders gefällt. Falls du Gästewünsche hast, wenn du sonstige Wünsche hast, lass sie uns einfach wissen. Und dann freue ich mich darauf, dass ich auch diese Woche wieder sagen kann, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Nach dem Freitag ist vor dem Freitag und nach Anna Melissa Esser bleiben wir bei Esser, aber nicht im Nachnamen, sondern im Gasthaus. Gehen zum Gasthaus Esser nach Köln-Ehrenfeld zur legendären Iris Giesau.
Moin zusammen, mein Name ist Maximilian Wilm vom Restaurant Kindfels Kitchen & Wine in Hamburg in der Hafen City und ich darf hier ein paar liebe Worte über die Anna Esser verlieren. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dem Podcast heute bei ihr. Ich hatte auf jeden Fall immer viel Spaß mit ihr und habe den auch immer noch, wenn wir uns sehen. Anna war bei uns im Kindfels ein bisschen mehr als ein Jahr als Jungsommeliere tätig und da durfte ich sie ein bisschen auf ihrem Weg begleiten und bin wirklich froh, was aus ihr geworden ist und dass sie ihren Weg so intensiv verfolgt und ihre Schritte wohlbedacht wählt und aus ihr wirklich eine grandiose Sommeliere geworden ist. Was mich an Anna immer begeistert hat, ist vor allen Dingen ihr unglaublicher Wissensdurst. Also sie ist wie ein kleiner Schwamm, der alles aufsaugt, was man ihr weinwissenstechnisch hinwirft und alles auch gerne hinterfragt und ganz tief in die Materie abtauchen möchte. Genauso ist sie aber auch offen gegenüber Neuem. Sie hat neue Regionen für sich entdeckt, sie hat neue Winzer, Winzerinnen für sich entdeckt und verschließt sich aber auch nicht der Tradition und weiß auch einen guten Bordeaux ganz gerne mal zu schätzen. Was ich an Anna auch immer sehr geschätzt habe, ist vor allen Dingen ihre Ehrlichkeit und auch sie hat sich nie gescheut, Konfrontation zu suchen. Also wenn ihr was im Team auch nicht gepasst hat, spricht sie es ganz offen an. Und das ist etwas Seltenes in der heutigen Zeit, dass man so offen auch Konflikte eingeht, um sie zu klären letztendlich. Und also sie ist eine richtige Spaßkanone. Ich hoffe, das habt ihr heute auch im Podcast gemerkt. Und ja, vielleicht hören wir uns auch bald mal wieder.